Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wirtschaftskunde, jener Sendung, in der ich mich über die Wirtschaft erkundige, und zwar bei Rüdiger Bachmann University of Notre Dame und bei Christian Bayer Universität Bonn. Guten Tag, ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Wir haben ja letzte Sendung schon gesagt, Christian sitzt in der Gaskommission. Vergangene Woche haben wir in der Wochendämmerung auf wochendämmerung.de habe ich eine Stunde mit Christian gequatscht, um mir erklären zu lassen, was sie da eigentlich machen, wie sie es machen und was dabei rumgekommen ist. Zumindest als Vorschlag, was da rausgekommen ist. Aber da hat Christian auch gesagt, dass sie noch weiter sitzen werden, weil noch Dinge zu besprechen sind. Und darum würde ich sagen, fangen wir an mit Neues aus der Gaskommission. Eigentlich hätte ich jetzt noch irgendeine Musik gebraucht dafür.
Ding, ding. Okay, ja.
Gut, Christian, dann fang doch mal an. Erklär doch mal, was ihr eigentlich gemacht habt, weil keine Sau im Land versteht das.
Also ich habe es verstanden, aber dazu musste ich auch eine Stunde mit Christian ein Interview machen.
Okay, versuchen wir es diesmal ein bisschen kompakter.
Okay.
Also wir haben uns überlegt, als erstes an diesem langen Wochenende in einer Monster, kurz mit für wenig Schlaf unterbrochenen 36-Stunden-Sitzung, wie wir Haushalt und Firmen entlasten können. Und das Zentralmotiv war, auf das wir uns in der Kommission geeinigt haben, war Versicherung. Nämlich, wie das jemand auf Twitter gesagt hat, ganz treffend, Versicherung gegen ein schwarzes Schwan-Event. Gegen einen schwarzen Schwan-Fall, der eintritt. Ich weiß nicht, wie sagt man Event auf Deutsch?
Ereignis.
Ereignis, gegen ein schwarzes Schwanereignis. Also gegen irgendetwas, wo wir nie damit gerechnet haben, dass das eintritt, jedenfalls wenn wir irgendwie unsere Heizung eingebaut haben. Und deshalb ist das zentrale Motiv, die Leute, die mit Gas heizen oder die Gas in der Produktion verbrauchen, ungefähr so zu stellen, wie die Leute, die mit anderen Energieträgern arbeiten. Sprich, wir haben beim Öl so eine Verdopplung des Preises, ungefähr bei den Leuten rauszukommen, bei einer Verdopplung des Preises auch beim Gas, relativ zu dem, was das Vorkriegsniveau war. Und gleichzeitig ist das auch ungefähr das, wo die langfristig die Märkte hindeuten, wo wir uns nachdem der Krieg hoffentlich bald vorbei ist, dann irgendwann so in der mittleren Frist, wenn genug LNG-Terminals da sind, hinbewegen werden. Und das heißt beim Gas über den Endkunden so ungefähr 12 bis 14 Cent die Kilowattstunde. So, gleichzeitig war eine Sache uns ganz wichtig, all diese Versicherungen, auch damit die überhaupt funktioniert, muss so gehen, dass sie nirgendwo einen zusätzlichen Anreiz setzt, Gas zu verbrauchen. Das ist natürlich dieses Nirgendwo, wird schwierig in der Praxis ganz zu 100% einzuhalten und umzusetzen, aber das ist das Leitmotiv.
Also nicht so wie bei der Spritpreisbremse, wo der Sprit billiger geworden ist und ich darum einfach schneller gefahren bin, weil ich ja fürs gleiche Geld mehr Benzin verbrauchen konnte.
Richtig, okay. Richtig. So, das war das Leitmotiv. Wie kriegt man das am besten hin? Indem man versucht, den Bedarf, den Leute haben beim Heizen, sinnvoll zu messen. Das machen wir, indem wir auf Abschläge, die vor Existenz der Gaspreisbremse von den Energieversorgungsunternehmen festgesetzt wurden, dahinter stehen Mengen, auf die Mengen, die hinter diesen Abschlägen stehen, zurückgreifen, das ist das eine, und dann dementsprechend die Leute entlasten, so wie sie belastet werden durch die höheren Preise, das ist jedenfalls fürs nächste Jahr der Fall, aber eben so entlasten, wie sie erwartungsgemäß belastet werden und genau das als fixe Zahlung ausgleichen. Also kriegen die Leute 80% ihres Vorjahresverbrauches oder des hinter den Abschlägen steckenden Verbrauches mal der Preisdifferenz ihres Vertrages und unserem Zielpreis für die 80%, 12 Cent die Kilowattstunde.
Und ganz wichtig ist, wenn Leute eben noch einen alten Vertrag haben und keinen hohen Preis haben, vielleicht sogar noch einen Preis haben, der unter den 12 Cent ist, dann kriegen sie jedenfalls im März nichts. Im Dezember kriegen sie was. Das ist, glaube ich, nicht immer verstanden.
Genau. Bei der Abschlagszahlung, da können wir nicht so treffgenau sein, da kriegen die auch was.
Das heißt, mit meinen 9 Cent, die ich im Moment zahle, habe ich gelitten.
Du hast nicht gelitten.
Also ich zahle 9 Cent, aber ich kriege auch nicht irgendwie noch was Staatsknete dazu.
Also im Dezember kriegst du was, und wenn dein Vertrag auch im nächsten Jahr noch so ist, dann kriegst du nichts. Da. Aber du bist auch, es geht ja um Versicherung, ja. Wenn du noch im nächsten Jahr auch zu 9 Cent Gas beziehst, dann ist auch der Schadensfall bei dir nicht eingetreten.
Stimmt.
Nämlich, dass du im nächsten Jahr hohe Gaskosten zahlst. Es geht ja nur darum, sozusagen den Schadensfall abzuwenden. Und der Schadensfall ist, ich heize mit Gas. Der Schadensfall ist dann besonders groß, wenn ich besonders viel mit Gas heize, weil ich eine schlecht isolierte Wohnung zum Beispiel habe oder eine Oma bin, die irgendwie alleine als letzte Überlebende in ihrem kleinen Häuschen wohnt, ja.
Du Kapitalist, oder du erwähnst die bösen Poolbesitzer in München, keine Ahnung was, überhaupt nicht. Mann.
Ja.
Der Schadensfall ist bei mir nicht eingetreten, wenn ich weniger als diese 12 Cent bezahle. Die Prämie für die Versicherung zahle ich aber trotzdem über den Umweg Steuern.
Richtig.
Okay.
Weil das Versicherungsbild ist, dass wir uns als Gesellschaft gegen solche Ereignisse versichern, die einen Teil der Gesellschaft treffen. Wenn es alle gleichmäßig trifft, da können wir uns als Gesellschaft nicht versichern. Aber das Motiv ist zu sagen, es macht Sinn für eine Gesellschaft, sozusagen als fiktiver Gesellschaftsvertrag, sich zu überlegen, wir haben eigentlich ein Agreement, dass wenn irgendwo ein Schadensereignis eintritt, was ein Teil der Gesellschaft trifft, wovon keiner ausgegangen ist, dann kommen wir gemeinschaftlich für solche Schäden auf, für die wir keine Verträge vorher hätten schließen können als Versicherungsverträge. Da, wo du privat sagst, also da kann ich eine Versicherung gegen schließen, da brauchen wir als Gesellschaft nicht aufkommen. Gegebenenfalls müssen wir als Gesellschaft da sogar sagen, ich zwinge dich, einen solchen Versicherungsvertrag zu schließen. Denk an die Haftpflichtversicherung vom Auto.
Ja, oder die Krankenversicherung, ich meine da auch. Und übrigens, bei der Krankenversicherung schauen wir auch nicht, ob das jetzt jemand ein Millionär ist. Auch der kriegt seine Krebsbehandlung voll bezahlt. Egal wie viel der an Vermögen hat, egal wie viel der an Einkommen hat, es wird eben auf den Schadensfall konditioniert bezahlt. Und wir machen sogar noch mehr als Gesellschaft. Wir versichern zum Beispiel auch Flutopfer. Und da könnte man, und da ist es, finde ich, überhaupt nicht so klar wie bei dem Gaspreis. Also man könnte natürlich jetzt sagen, man hätte damals dem amerikanischen Präsidenten Trump zuhören müssen, seinen Warnungen bei seiner Heizungsinstallation, dass das irgendwann schief geht mit dem Ganzen. Ich bin natürlich jetzt sarkastisch hier.
Klar.
Aber jetzt, wenn man das mal mit den Flutopfern zum Beispiel vergleicht im Ahrtal, die bekommen auch Staatsknete, und da könnte man schon, wenn man jetzt sehr kaltherzig neoliberal ist, sagen, eigentlich hätten die das wissen können. Well, dass
you
das
had
passiert.
It coming.
Mm-hmm. You had it coming. Und ich will damit nicht sagen, denen nicht zu helfen. Ich will eigentlich nur den Punkt machen, dass wir selbst in Fällen, wo man eher das Argument noch machen kann, dass die das hätten kommen sehen, dass sie da eben nicht hin hätten bauen sollen oder ausziehen sollen, oder auch Elementarschäden, Versicherung, wobei ich gar nicht weiß, ob Versicherungen so ein Ahrtal überhaupt noch versichern, privat, weil es einfach zu hoch das Risiko ist, das weiß ich nicht. Aber du hättest dich da drum privat irgendwie drum kümmern können. Das Argument könnte man noch machen. Wie gesagt, ich mache das nicht, weil ich halt auch so eine, sagen wir mal, eine gewisse christliche Ethik habe.
Ich wollte gerade sagen, weil du ein Herz hast.
Weil ich ein Herz habe. Ich bin kein kalter Neoliberaler.
Doch, aber mit Herz.
Aber mit Herz, genau.
Mit kaltem Herz.
Ein kalter Neoliberaler mit warmem Herz. Also was ich einfach nur sagen will ist, wir versichern als Gesellschaft, und Christian hat es ja gesagt, und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Funktionen, um jetzt mal sozusagen staatsphilosophisch zu werden oder gesellschaftsphilosophisch, ist eine der wichtigsten Funktionen von staatlichen Institutionen, von Gemeinschaften, warum wir solche Gemeinschaften bilden, ist genau diese Versicherung. Und selbst da tun wir das in Bereichen, wo die Leute es hätten absichern absehen können. Und hier finde ich, verstehe ich die ganze öffentliche Diskussion das manchmal nicht. Hier wird so viel gemotzt, dass da jetzt die Reichen auch viel kriegen. Ja, das stimmt. Können wir auch gleich noch dazu noch mal erklären, warum das sozusagen notwendig ist in diesem Versicherungsgedanken. Aber es wird so viel gemotzt über diese Versicherung. Und hier kann man doch wirklich nicht das Argument machen, dass die Leute das hätten kommen sehen müssen.
Ja, eigentlich würde man die Kohle gerne den Leuten aus dem Kreuz leiern, die es haben kommen sehen oder die es hätten kommen sehen müssen, aber nicht entsprechend gehandelt hätten, ne?
So jetzt, also ja, klar, aber Gerhard Schröder kann das nicht alles zahlen. Also,
oh, wer weiß, wie viel da wirklich
Gerhard, ja, vielleicht war, sogar, ne? Vielleicht, ja. Vielleicht, ja, gut, vielleicht müsste man
da Gerhard war Schröder mehr als eine Salami drin in dem Korb, du.
Wahrscheinlich schon, aber ja, natürlich, aber so ist es halt nun mal. Also ich meine, am Ende müssen wir alle dafür gerade stehen als Solidargemeinschaft. Und insofern finde ich diese Versicherungsidee, ich hatte ja auch einen langen Thread auf Twitter dazu, genau richtig. Jetzt kann man sagen, in anderen Versicherungen machen wir auch Caps in der Rentenversicherung zum Beispiel, da kriegst du ja auch nur eine Obergrenze zum Beispiel. Ja, das kann man sich alles wünschen und dass dieser Gedanke, das ein bisschen zu kappen, auch nach dem Einkommen, ist ja dadurch Rechnung getragen, dass zumindest vorgeschlagen wurde, wobei das in meinen Gesprächen in Berlin noch ein großer Diskussionspunkt ist, ob das so umsetzbar ist, administrativ, dass man eben diese Zahlung, die man bekommt vom Staat, der Einkommensteuer unterwirft, damit die sozusagen progressiv wenigstens weggesteuert wird dann.
Aber da muss man auch sagen, das, was wir vorgeschlagen haben, betrifft so wenige, dass das jetzt nicht irgendwie so richtig ins Gewicht fällt. Also wir hatten ja vorgeschlagen, eine Besteuerung über 75.000 Euro Einkommen. Das ist, sage ich jetzt mal, verfassungsmäßig sehr schwierig umzusetzen, so wie das aussieht. Aber selbst wenn du das könntest, betrifft das, jetzt kommt es darauf an, ob das 75.000 pro Haushalt oder pro Kopf ist. Bei Verheirateten wären das dann 150.000 Euro. Wenn das die 150.000 Euro bei Verheirateten sind, dann betrifft das irgendwie die Top 5% Einkommen allerhöchstens. Und damit machst du natürlich auch keine, also damit kappst du vielleicht das, wo du sagst, es geht um Gerechtigkeit. Wenn es aber darum geht, um weniger, wenn es nicht nur um Zeichenhandlungen geht, sondern darum, Kohle wieder einzusammeln von den relativ Reichen. Ich glaube, dann reden wir halt über Peanuts. Warum reden wir über Peanuts? Weil die Heizkosten zwar im Einkommen steigen, aber ganz wenig. Also wir haben so ein, ich habe mir das angeguckt mit den Leuten vom Statistischen Bundesamt, wo wir mal in die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe geguckt haben. Die Daten sind jetzt mittlerweile dann auch verfügbar, das, was wir uns da angeschaut haben. Wenn ich mir angucke, die untersten 20% im Einkommen versus die obersten 20% im Einkommen, da haben wir, die Daten sind aus 2018, einen Unterschied in den monatlichen Abschlagszahlungen von etwa 30 Euro, wenn ich das bedinge auf den Haushaltstyp, alleinlebend, alleinerziehend, Familie ohne Kinder, Familie mit Kinder. Wenn ich da also ungefähr Pi mal Daumen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, hoffentlich sage ich nichts Falsches, 30 Euro monatlich. Das ist natürlich 360 Euro im Jahr, ist schon durchaus ein Unterschied.
Für die unteren 20% ist es ein riesiger Unterschied.
Ist es ein riesiger Unterschied, 360 Euro im Jahr weniger. So, wenn ich mir aber angucke, innerhalb einer 20% Einkommensgruppe, dann kriege ich selbst bei den untersten 20% eine Spreizung von den 10%, die am meisten versus die 10%, die am wenigsten haben, jetzt ist aus Erinnerung raus, ungefähr 70 Euro. Im Schnitt über alle Gruppen ist die Spreizung zwischen unterem und oberem Rand 100 Euro im Monat an Heizkostenunterschied. Das heißt, du hast einfach eine riesige Variation innerhalb einer Einkommensgruppe relativ zu der Variation über die Einkommensgruppen. Und wenn du dann über Versicherung nachdenkst, dann heißt es halt, wenn du jetzt hier anfängst, dir zu viel Gedanken darüber zu machen, auf jeden Fall nicht den Leuten, die Einkommen haben, mehr zu geben, ist die Gefahr, dass du die Leute über Bord wirfst, die hohen Bedarf an Heizkosten haben, die ist einfach relativ groß.
Warum habt ihr das gefünftelt? Also warum habt ihr euch 20% angeguckt und nicht 10% oder 15%?
Oh, das ist relativ einfach. Also erstens, weil du irgendwie Gruppen bilden musst, um zusammenzufassen.
Klar.
Weil sonst hast du viel Streuung da drin. Aber der zentrale Grund ist, die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, die heißt zwar hat auch Einkommen im Namen, aber die fragt Einkommen gar nicht so detailliert ab. Sondern fragt halt so Einkommensgruppen ab. Und dann haben wir die Situation, dass, weil auch diese Grenzen nicht immer so häufig angepasst werden, ist in der höchsten Gruppe, die abgefragt wird, von zwischen 5.000 und 18.000 Euro Einkommen im Monat, brutto, ja, die sind 22% der Haushalte.
Ja, also genau. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der eben, glaube ich, immer noch nicht richtig verstanden wird, ist diese Dispersion in eben Lebenssituationen. Und zwar, also mit anderen Worten, um es jetzt mal ganz plastisch zu sagen, was Christian hier gesagt hat, oder was Christian in statistischer Sprache gesagt hat, jetzt mal plastisch gesagt. Im Grunde für jeden Millionär, der deshalb eine hohe Gasrechnung gibt, hat, weil er einen Pool hat und den beheizen will, gibt's eben halt auch, wie gesagt, eine Witwe, die in einem eigentlich zu großen Haus wohnt, die aber vermutlich auch der linkeste Klassenkämpfer jetzt nicht vor dem Winter noch aus ihrem Haus rauswerfen will. Oder gibt es eine Familie in einer zugigen Altbauwohnung, die deshalb eine hohe Gasrechnung hat, weil das Ding eben nicht isoliert ist und vielleicht genauso eine hohe Gasrechnung hat wie der Millionär, dessen Haus sehr gut isoliert ist, aber eben einen Pool hat. Das muss man sich klar machen. So, jetzt kann man und der Punkt ist jetzt, wenn man jetzt ein Weltbild hat oder auch ein politisches Motto hat, wie ja Olaf Scholz, no one walks alone oder keiner muss sozusagen, wird zurückgelassen, dann kannst du nicht sozusagen über Durchschnitte im Einkommen argumentieren, weil es eben so stark streut, sondern dann musst du wirklich sagen, wir versichern auf den Schadensfall direkt, damit eben jeder mit, der den Schadensfall hat, mitgenommen wird. Das heißt, du nimmst leider, kann man jetzt vielleicht von der linken Perspektive sagen, auch den Poolbesitzer mit. Ja, aber nochmal, für jeden dieser Poolbesitzer gibt's eben diese Witwe oder gibt's eben diese Familie, die in der zugigen Wohnung sitzt.
Das heißt, ich schlucke die Kröte des Poolbesitzers, damit die Oma nicht unter die Räder kommt.
Richtig.
Genau, das ist die Idee, worum es geht. Und das kriegst du auch mit den Informationen, die jedenfalls die Energieversorger, die das ja zunächst mal abwickeln müssen, beziehungsweise die Finanzämter haben, nur so hin. Mit der Ausnahme, wie gesagt, dass du das über die Einkommensteuer kannst du das ein bisschen, dann zahlt der Millionär eben eine deutlich höhere Einkommensteuer als diese vierköpfige Familie und die Witwe. Insofern kannst du es ein bisschen einfangen. Aber Christian hat ja schon erzählt, dass das...
Das ist schwierig. Das ist ganz schwierig.
Aber du kannst theoretisch ein bisschen einfangen, aber am Ende des Tages kannst du mehr nicht machen. Natürlich, wenn du den gläsernen Bürger hättest, über den du alles weißt, ja, wo du genau weißt, wie viele Personen da hinterm Gas an, oder welche Energieträger der hat zum Heizen, wie viele Personen dahinter sitzen, was das Einkommen ist, könntest du diese Versicherung natürlich so designen, dass es ab einem gewissen Einkommen gekappt wird und so weiter.
Das ist sehr utopisch. Also das ist so utopisch, da brauchen wir ja nicht mehr drüber reden. Also ich erinnere an die neue Grundsteuer, die hier erfasst werden soll.
Theoretisch könntest du das machen.
Also, theoretisch, ich meine, ja.
Also, wie gesagt, die Frage ist, wollen wir das aus Datenschutzgründen nicht? Also, wie gesagt, it's going forward sozusagen. Jetzt können wir das nicht machen, das geht jetzt nicht, ist schon klar. Aber die Frage ist, es ist schon eine grundsätzliche Debatte, die man vielleicht auch mal führen, können wir auch mal führen in einer anderen Sendung. Wie viel sozusagen Staatshandlungsfähigkeit soll man aufgeben für, ja, Datenschutz? Also, das ist immer wieder im Grunde genommen ein Trade-off sozusagen, auch ja ein staatsphilosophischer, gesellschaftsphilosophischer Trade-off, wo man sich schon mal Gedanken machen muss, denke ich, vor allen Dingen, wenn wir jetzt glauben, dass wir in eine Zeit der Krisen kommen, der hohen Volatilität, der hohen Schocks und die nächste Krise sozusagen ist die, vor der Krise ist nach der Krise im Grunde. Wenn das wirklich unsere Zeit ist und wir deshalb glauben, dass wir eine höhere Staatskapazität brauchen.
Wenn die Krise jetzt 90 Minuten dauern würde. Wenn jetzt nur eine Krise mal 90 Minuten dauern würde.
Ach so, ja, genau.
Ja. Das ist auch wieder so ein Insider, den ich nicht kapiert habe.
Nein, er wollte jetzt einfach einen Karlauer noch raus haben.
Ach so.
Ein Fußball-Karlauer, genau.
Oh.
Und eine vor Krise ist rund,
nach oder wie?
Ist die Krise rund, genau. Oder eckig, oder was ist die Krise? Gut, also was ich sagen wollte ist, wenn wir jetzt tatsächlich glauben, dass wir in so ein Zeitalter erhöhter Krisen kommen, Krisenhäufigkeit kommen, wenn wir zweitens glauben, dass wir eine höhere Staatskapazität brauchen, um damit umzugehen, dann muss man vielleicht auch mal drüber nachdenken, den Datenschutz neu zu justieren, was das angeht. Das ist sozusagen als Nebenbemerkung.
Genau, aber jetzt habe ich immer noch nicht erklärt, wie das genau geht mit der Gas.
Ja, jetzt erklär mal.
Ja, ich glaube schon. Also, ja, für jeden Haushalt wird ausgerechnet, für jeden Gasanschluss wird ausgerechnet, wie viel Gas hat der Gasanschluss im letzten Jahr verbraucht, oder das wird abgeschätzt, wie viel er verbrauchen würde, basierend auf der Abschlagszahlung, und dann 80% davon mal der Preisdifferenz zwischen Vertrag. Das kriege ich einfach ausgezahlt jeden Monat ab März, anteilsmäßig ein Zwölftel halt des Jahresbetrages. Das heißt, ich kriege einfach eine fixe Summe abgezogen von meiner Gasrechnung jeden Monat. Die ist nicht für jeden gleich. Die hängt eben von zwei Parametern ab. Wie hoch ist der Gaspreis in meinem Vertrag, und wie viel habe ich als Schätzung für meinen Gasverbrauch hinter der Abschlagszahlung aus dem September diesen Jahres. Von den beiden Sachen hängt es ab, aber es ist einfach eine fixe Summe.
Unabhängig vom tatsächlichen Verbrauch. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
War auch das Erste, was ich gedacht habe. Ey, ist ja geil. Dann jubel ich jetzt meinen Abschlag hoch und krieg dann Kohle raus.
Ist September.
Ja, genau.
Außer du kannst Zeit reisen.
Ja, ihr habt's einfach ein paar Tage zu spät bekannt gegeben.
Dass uns das nicht aufgefallen ist.
Hast du nicht mit gerechnet, ne?
Diese dummen Ökonomen, was wissen die denn schon von der Praxis, diese
genau,
Theoretiker? Ja. Also, das ist die Idee. Es gibt noch so ein paar Baustellen, wo du gerade gesagt hast, wir haben uns ja noch weiter zusammengesetzt, und da sind wir auch noch dran und haben auch noch nicht eine hundertprozentige Lösung für alle Sachen gefunden. Ist ja auch schwierig in so knapper Zeit. Also insbesondere beschäftigen wir uns gerade noch mit der Frage von, kann ich dieses System, was wir da vorgeschlagen haben, kann ich das ausbeuten und bespielen sozusagen? So, jetzt habe ich folgendes Beispiel, um es einfach zu machen. Du hast jetzt deine Wohnung und du planst im Sommer nächsten Jahres, gehörst du zu den Glücklichen, die eine Wärmepumpe ergattert haben und schaffst auch irgendwie noch dein Haus so zu dämmen, dass sich das lohnt, die Wärmepumpe einzubauen. Du baust also eine Wärmepumpe im Sommer nächsten Jahres ein. So, sprich, dein Gasverbrauch geht auf null. Ja. Und jetzt ist die Frage, was passiert denn jetzt mit deiner Zahlung, die du bekommst? Also was wir wollen ist, dass du eigentlich weiterhin dann diese fixe Summe, die für dich ausgerechnet wurde, dass du die bekommst. Wir zahlen ja aus 80% der Differenz von dem Preis, den du im Vertrag hast, minus 12 Cent, ja, mal der Menge, die hinter dem Abschlag steht. Jetzt ist das Problem, dass aber der Preis, der in meinem Vertrag ist, der ist ja nicht festgelegt grundsätzlich. Jetzt könnte ich ja auf die Idee kommen, ja, ich bin jetzt mal ausnahmsweise der die Wärmepumpe einbaut, und ich bring dich dazu, Holger, noch schnell ein kleines Energieversorgungsunternehmen zu gründen. Ja, und dieses Energieversorgungsunternehmen beliefert mich mit Gas, niemand anderen, und legt als Arbeitspreis 1 Million Euro pro Kilowattstunde fest. Ja, dann zahlt mir jetzt der Bundeshaushalt die Differenz zwischen 1 Million Euro pro Kilowattstunde und 12 Cent die Kilowattstunde, also ungefähr 1 Million Euro pro Kilowattstunde, mal 80%.
Kannst du nochmal erklären, warum das ein realistisches Beispiel ist?
Es ist so, dass natürlich Leute auslaufende Verträge haben. Es ist ein übertriebenes Beispiel, aber diejenigen, die tatsächlich auf sehr, sehr niedrige Verbräuche gehen oder gar auf null, die könnten sich halt gezielt Unternehmen im Markt suchen, die sehr hohe Arbeitspreise in ihren Verträgen haben. Jetzt 1 Million Euro, das ist halt eine Kollusion in einer Art und Weise, die ist vielleicht offensichtlich. Aber es gibt durchaus jetzt auch schon im Markt eigentlich Verträge, die sind nur da, weil die Unternehmen irgendwie diese Verträge anbieten, aber die wollen niemanden auf dem Vertrag haben. Die wollen eigentlich überhaupt keine neuen Kunden haben. Und deshalb haben die Verträge mit wahnsinnig hohen Arbeitspreisen. Diese Verträge werden plötzlich für Kunden, die den Wechsel des Heizungsträgers machen, werden diese Verträge sau interessant. Und letztlich kriegen halt auch die Unternehmen darauf was. Und das kann durchaus, also es muss jetzt nicht die 1 Million sein, aber ja, stell dir vor, du gehst von einem, du hast jetzt einen 14-Cent-Vertrag oder einen 16-Cent-Vertrag und dann sagst du, okay, guck mal, da kündige ich doch, ja, aus meinem Grundversorgertarif, 17 Cent oder so, ja, gehe ich raus aus dem Grundversorgertarif und dann nehme ich doch viel lieber den Tarif, nicht Grundversorger, hier von irgendeinem Stadtwerk nebenan, das nimmt 40 oder 50 Cent die Kilowattstunde. Plötzlich kriege ich richtig fett viel Transfer. So, jetzt kann man sagen, ja, das ist ja fein, das ist auch irgendwie begrenzt, was Leute, die sich eine Wärmepumpe einbauen, was sie da bekommen, ist immer noch okay, die bauen sich ja die Wärmepumpe ein. Aber diese Regelung gilt halt auch für Gewerbetreibende, die wesentlich größere Verbräuche haben als so ein Haushalt. Also irgendwie eine Großbäckerei, die ihre Öfen mit Gas befeuert. Da reden wir über richtig viel. So, die kann jetzt halt anders ihre Öfen befeuern. Also von Strom über Öl, sonst was, ja.
Was ist mit Leuten, die eine Wohnung leer stehen lassen? Also zum Beispiel, weil das
gibt's. Grundsätzlich sollen all diese Sachen den Transfer bekommen, das ist klar. Aber sie sollen halt nicht so bespielt werden können, dass da Leute gezielt Verträge wählen mit hohen Arbeitspreisen.
Aber kann man da nicht einfach einen gesetzlichen Höchstarbeitspreis festlegen?
Oder eine gesetzliche Mindestlaufzeit eines neuen Vertrages, der innerhalb dieses Zeitraums abgeschlossen wird?
Ja, wir sind dabei, genau uns über diese Fragen, als dieses Beispiel jetzt, um uns über diese Fragen Gedanken zu machen. Alle Regelungen, die du da machst, die haben halt Vorteile und die haben Nachteile. Also man könnte halt die Regelung, was momentan so ein bisschen in der Diskussion ist, ich bin nicht in der Arbeitsgruppe, ja, deshalb bin ich ja nicht hundertprozentig dabei, was die jetzt heute in der Arbeitsgruppe besprochen haben. Eine Sache, die so ein bisschen andiskutiert war, man sagt halt, die Absenkung geht auf 12 Cent, aber nicht über x Cent, die man bekommt pro Kilowattstunde. Ja, das wäre so eine Möglichkeit, was man machen könnte. Wenn man dann sagt, das ist nicht über 25 Cent, dann würde das abgreifen, alle zwischen 12 und 37 Cent Arbeitspreis. Da bleibt natürlich dann noch ein Restrisiko drin, wenn tatsächlich die Arbeitspreise durch die Decke gehen sollten. Das ist dann das Hindernis.
Ja, das kann man ja etwas großzügiger machen, aber es gibt eine Obergrenze, die nicht mehr vernünftig, wo drüber es dann nicht mehr vernünftig ist, dass Marktpreise das hergeben werden.
Also ja, genau. Also du willst halt so Cum-Ex oder Karussellgeschäfte bei Mehrwertsteuer, solche Sachen, die willst du halt ausschließen, dass das Ding
in einem großen Stand Ziel ausbeutet. Zu dem zusätzlichen Energiesparbonus für Leute, vor allen Dingen für Verträge, die immer noch den niedrigen Preis dann haben werden im März. Denn du erinnerst dich, wir hatten ja vorgeschlagen, also vor allen Dingen Holger, du erinnerst dich vielleicht, wir hatten ja vorgeschlagen ursprünglich diese, und das ist eigentlich im Grunde genommen der einzige, würde ich sagen, ökonomisch gesehen Wermutstropfen in der, wie gesagt, großes Lob für Christian und für überhaupt alle Mitglieder der Gaspreiskommission. Die haben eigentlich Unmögliches geleistet in dieser kurzen Zeit. Fantastisches Beispiel für Public Service. Ökonomisch, wie gesagt, der Wermutstropfen ist folgendes, dass wir eben keine Anpassung, also wir hatten ja vorgeschlagen damals, also in der Reinform unseres Vorschlags, war ja, dass man in bestehende Verträge eingreift und die zu einem Stichtag alle für null und nichtig erklärt, sodass alle Neuverträge bekommen müssen, dass alle einen ähnlichen Sparanreiz bekommen. Weil, wie gesagt, was wir jetzt haben, ist eine so ungerechte Situation, würde ich sagen, und eine ineffiziente Situation. Oftmals ist es ja so, dass Gerechtigkeit und Effizienz sozusagen im Widerspruch stehen in der Wirtschaftspolitik. Wirtschaftspolitik, aber hier ist es eher umgekehrt. Und zwar ist es ungerecht, weil, wie gesagt, Leute, die halt im Januar 2022 halt noch einen billigen Zwei-Jahres-Vertrag abgeschlossen haben, die haben ja irgendwie nichts Besonderes geleistet. Das ist ja zufällig. Das ist ja jetzt nicht so wie die BioNTech-Leute, dass sie irgendwie was gesellschaftlich Relevantes getan hätten und deshalb hier irgendwie es verdient hätten, irgendwie noch einen billigen Preis zu bekommen. Das ist das eine. Also insofern ist es ungerecht, aber es ist auch ineffizient, weil wie gesagt, das sind die Leute, die das haben, müssen ja nicht unbedingt die Leute sein, die auch am einfachsten einsparen können überhaupt, ja. Das könnten Leute sein, die sogar am einfachsten einsparen können, aber jetzt keinen Anreiz haben, während andere, die schon umgestellt haben, sind vielleicht Leute, die gar nicht einsparen können, also physisch, haben jetzt aber diese hohen Anreize, also insofern ist es auch ineffizient. Das haben wir uns ja gewünscht, dass man das umstellt, das habt ihr jetzt nicht gemacht, aus welchen Gründen auch immer, will es gar nicht kritisieren, aber das könnte man ja, indem man einen zusätzlichen Energiesparbonus sozusagen einführt, dann nochmal einfangen. Wie kannst du dazu was sagen, was der Stand der Diskussion ist?
Also vielleicht ist es besser als gedacht. Wir haben einen zweigeteilten Markt. Wir haben einen Markt für Großverbraucher. So wie der BDI-Chef sagte, die Profi-Gasverbrenner oder so.
Moment, gilt das dann auch, also wenn ich, während ich einen Podcast produziere, mit Gas heize, gehöre ich dann da auch dazu?
Nee, hängt von der Menge.
Okay, wenn ich also, während ich einen Podcast richtig, produziere, viel mit Gas heize.
Du musst da schwitzen wie Sau, Olli, dann bist du ein Industriekunde.
Ich glaube, es ist irgendwie, du musst mehr als 1,5 Gigawattstunden, also 1,5 Gigawattstunden genau. Im Jahr verbrauchen.
Ist ein Profi.
Das wird dann teuer. Bist du Profi, ja. So, bisschen viel. Also, wir haben so einen zweigeteilten Markt in einem gewissen Sinne da drin. Wir haben diese, die Leute, die eine bestimmte Form von Anschluss haben, der anders gemessen wird auch, der laufend gemessen wird und irgendwie laufend auch abgelesen automatisch. Mit großen Durchsatzmengen und dann haben wir Konsumenten, die ein sogenanntes Standardlastprofil haben. Da wird halt der Jahresverbrauch festgestellt und der wird nach Erfahrungswerten auf Monate verteilt. Hat jeder schon mal gesehen, wenn er irgendwie umgezogen ist, unterjährig kriegst du nach Heizmonaten irgendwie eine Abrechnung der Heizkosten. So im Grunde genommen ist das. So, die haben wir und dieses Standardlastprofil sind halt alle klein, aber die machen zusammen schon insgesamt genauso viel Gasverbrauch aus wie die Großkunden ohne Kraftwerke. Also sind in der Gesamtmenge sind die gleich groß, aber wir reden halt bei den Großkunden ohne Kraftwerke über etwa 20.000 Verträge. Und wir reden bei den anderen über etwas weniger als 20 Millionen Haushalte, aber so ungefähr über 20 Millionen Verträge. Und die Energieversorgungsunternehmen haben relativ klar gesagt, also diese 20 Millionen Verträge, die kriegen sie zwischen hier und März nicht wirklich sinnvoll angefasst. Also eine Abänderung der Verträge ist aufgrund der Vorlaufzeit ausgeschlossen. Hinzu kommt, dass
muss man das glauben?
Schwierig. Wir haben da, also das ist ein Konstruktionsproblem der Gasproduktion.
Die haben da Herrschaftswissen, schon klar.
Die haben Herrschaftswissen da drin. Das können wir halt nicht anders als an der Stelle ist einfach so hinzunehmen, glauben oder nicht. Kann man da nicht.
Nee, keine Kritik, aber es ist
ja einfach. Also das ist
Herrschaftswissen.
Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, gegeben die Zahl der Verträge, sie haben es schon irgendwie plausibilisiert. Die haben gesagt, damit eine Vertragsänderung wirksam ist, brauchst du je nach Konstruktion musst du Papierbriefe verschicken auf jeden Fall und dann musst du gegebenenfalls auf eine Antwort, die kann per Papier kommen oder per E-Mail, musst du warten. Und du musst den Leuten auch hinreichend viel Zeit geben, darauf zu warten. Und 2/3 ihrer Kundenkontakte sind nicht in digitaler Form. Hey, dieses Land ist ganz weit vorne. Und ja, wären wir bloß Litauen oder Estland?
Aber das ist ja auch eine Frage des Gesetzgebers. Der Gesetzgeber kann ja sowas
in ja, das so, reinschreiben. Das hat ja auch bei dem, das hat ja bei den Buchen der Impfungen ja auch ganz reibungslos geklappt.
Ja, ja, okay.
Also ja, also sozusagen die Probleme, die sehe ich und die sind schon plausibel, wenn man jetzt von Implementation des Gesetzes bis zu da passiert irgendwas. Also das da, was in der kurzen Frist geht. Ich glaube denen, dass an der Stelle ganz kurzfristig ist das schwierig. Die müssten ganz viele Verträge anfassen. Aber, vielleicht kriegen wir was bei den Profikunden hin in die Richtung. Da waren wir heute dabei, ein bisschen zu diskutieren in der Gruppe zwischen Energieversorgungsunternehmen und Industrie, und da war ich auch dabei, um zu schauen, kann man da irgendwas machen. Es ist ökonomisch übrigens ganz spannend, was das Problem ist, auch bei den Großen. Es ist halt ein Lemons-Markt.
Ein was? Ja,
das ist ein Markt für Zitronen.
Ein Markt für Zitronen?
Ein Markt für Zitronen. Es geht darum, dass es eine Seite gibt, eine Marktseite gibt, die private Informationen hat. Und weil es diese Seite mit privaten Informationen gibt, bricht der Markt zusammen. Ja, übrigens ein klassisches Argument zum Beispiel für eine staatliche verpflichtende Krankenversicherung. Ja, was ist hier das Problem? Also wir haben halt Verträge bei der Industrie, die sehen so aus. Es gibt eine Mindestabnahmemenge und es gibt eine Höchstabnahmemenge. Und das Industrieunternehmen entscheidet, wo es halt abnimmt, wie viel es abnimmt zwischen der Mindest- und der Höchstabnahmemenge. Und jetzt ist das Problem, diese Verträge sind, so sie existieren, sind die in der Regel alt und haben zum Teil sehr, sehr günstige Arbeitspreiskonditionen, weil sie alt sind, und die werden dann aber auch über 3 oder 5 Jahre geschlossen. Und wenn jetzt dann so ein Vertrag noch aus dem letzten Jahr, Anfang letzten Jahres ist und dann noch weitere 3 Jahre läuft, dann reden wir über hier Substanzielles, auch was den Gasverbrauch angeht, auf dem Vertrag jedenfalls. Und dann sind da so Verträge, wo vielleicht der Industriearbeitspreis ist immer ohne Leitung, ohne Steuern etc., ist ein bisschen schwierig zu vergleichen, muss man so 5 Cent etwa draufschlagen, damit man auf einen Kundenpreis käme, so einen Endkundenpreis käme, so für Haushalte. Die haben dann so Preise wie 2 oder 3 Cent pro Kilowattstunde.
Der Witz hier jetzt ist es, dass wenn du so einen Vertrag hast, willst du natürlich immer die Höchstmenge abfragen, weil du weiterverkaufen kannst, teuer.
Also, nee, das ist nicht der Witz. Dann wäre es unproblematisch. Dann hätten wir überhaupt kein Problem. Okay. Die Verträge sind so, dass du nicht weiterverkaufen darfst.
Ach so. Okay.
Und auch physisch kannst du als Industrieunternehmen kannst du nicht selber hingehen und vernünftig weiterverkaufen. Du müsstest ja dann eine Pipeline von deinem Anschluss bauen, woanders hin. Ja? Sondern technisch ist es einfach so, weiterverkaufen auf solchen Verträgen heißt, ich nehme nicht ab. Ja, ich nehme nicht ab, und dann verpflichte ich damit im Zweifelsfall das Energieversorgungsunternehmen halt weiter zu verkaufen. Wir haben bestimmte Verträge in dem Markt, die sind fixe Abnahmen. Da haben wir auch eine Gesetzesnovelle zu, ja, die sagt, wenn der Vertrag so ist, dass du eine fixe Abnahme hast, irgendwie, weiß ich nicht, 10 Megawattstunden am Tag, und du nimmst jetzt nur 8 Megawattstunden ab, dann muss das Energieversorgungsunternehmen, also du musst sowieso immer für 10 Megawattstunden bezahlen zu dem Preis, der in deinem Vertrag steht. Aber du hast jetzt ja 2 Megawattstunden weniger abgenommen, dann sagt das Gesetz, das Energieversorgungsunternehmen muss die 2 Megawattstunden in deinem Namen am Markt veräußern und dir den Erlös daraus gutschreiben. Minus 10% Marge.
Das ist ja gut, das ist ja völlig anreizkompatibel.
Das ist super anreizkompatibel, aber das gilt halt oder funktioniert nur für die Verträge, wo die Mindestabnahmemenge in dem Vertrag gleichzeitig die Höchstabnahmemenge in dem Vertrag ist, sprich, du hast eine fixe Abnahmemenge. Dann haben wir andere Verträge, die sehen so aus, dass du eine Mindestabnahmemenge hast und du hast eine Höchstabnahmemenge und das Unternehmen entscheidet, wo es dazwischen landet. Und da kriegen wir jetzt das asymmetrische Informationsproblem, weil nur das Industrieunternehmen weiß, wie viel Gas es zu dem Preis, weiß vorher, wie viel Gas es zu dem Preis, der im Vertrag steht, nehmen würde. Ja? Wenn ich jetzt einen anderen Preis aufrufe und sage, okay, nehmen wir mal an, wir erhöhen deinen Preis von 3 Cent pro Kilowattstunde auf 23 Cent pro Kilowattstunde, kommen 20 Cent pro Kilowattstunde dazu. Ja, Wie viel müsste ich dir geben, damit du bereit bist, auf den anderen Vertrag zu wechseln? Da hat das Unternehmen natürlich den Anreiz zu sagen, naja, die Höchstmenge, die ich abnehmen kann, mal den 20 Cent. Klar. So, das ist jetzt nicht glaubwürdig vielleicht. Jetzt könnte das Energieversorgungsunternehmen sich überlegen, nee, die akzeptieren das auch, wenn ich denen sage, komm, ich biete dir an, auf den Vertrag zu wechseln und gib dir dafür 1 Million Euro. So. Jetzt überlegt es das Unternehmen, macht es das nicht. Das Problem ist, es werden die Unternehmen wechseln auf den teureren Vertrag, die recht wenig Gas vorhaben, nachzufragen zu dem niedrigen Preis. Und das ist ihre private Information. Und jetzt passiert das Problematische, das Energieversorgungsunternehmen weiß das. Also überlegt es sich, das sind ja nur die wenig nachfragen, denen muss ich eigentlich weniger zahlen, also bietet es weniger. Es kann auch gar nicht so viel bieten, weil sonst überbezahlt es dafür, wie viel Gasreduktion es bekommt. So geht es immer weiter und der Markt bricht zusammen, weil die Kommunikation halt zwischen dem Energieversorgungsunternehmen und den Nachfragern unglaubwürdig ist. Ja, die Nachfrager haben immer den Anreiz zu sagen, ich werde ganz viel nachfragen. Das ist nicht glaubwürdig. Die Information wird nicht offenbart. Ist dieser Handel, der möglich wäre im Schnitt zwischen den beiden, findet nicht statt. Dieser gewinnhafte Handel wegen der privaten Information, die das Industrieunternehmen hat und wo es sich nicht glaubwürdig festlegen kann, die zu offenbaren, diese private Information. Das ist eben, was die Energieversorger auch sagen und die Industrieunternehmen auch sagen, ist, wir kriegen diese Verträge nicht aufgelöst. Also im Sinne von, wir kriegen das nicht nachverhandelt. Und es ist dann erzählen die dir viele Geschichten, aber sozusagen aus ökonomischer Sicht ist es immer dieses Problem. Es ist, die Information ist nicht glaubwürdig zu bekommen zwischen dem Letztverbraucher und dem Energieversorgungsunternehmen darüber, wie hoch denn die Nachfrage wäre, wenn der Vertrag weiter bestehen würde. Und das ist ein recht kompliziertes Problem, das aufzulösen, insbesondere bis Montag nächste Woche.
Aber was hat denn das mit Zitronen zu tun?
Das kommt daher, dass man halt sagt, oder ich weiß nicht, ob das ist, man sagt halt, man hat mit Zitronen gehandelt.
Ach so, okay.
Das kommt dann, nein, das kommt dann nicht dazu, weil Autos, das kommt ursprünglich aus dem Gebrauchtwagen-Jargon. Und schlechte, du hast ja das Problem, das ist ursprüngliche Papier, übrigens auch Nobelpreis gekrönt, da kommen wir später noch drauf, von George Akerlof. Das kommt aus dem Gebrauchtwagenhändler-Jargon aus Amerika. Und zwar aus folgendem Grund. Man nennt eben Gebrauchtwagen, die einen Schaden haben, den aber nur der Besitzer kennt und der nicht so offensichtlich festzustellen ist. Von privat zu privat, wenn du nicht selber Automechaniker bist, die nennt man Lemons. Also das ist dann so, das sind einfach, warum man die Lemons nennt, ich mag ja Limonade eigentlich, aber jedenfalls was Schlechtes, genau. Also Lemons sind im amerikanischen Kulturkontext irgendwie negativ konnotiert. Man sagt ja auch, wenn life gives you lemons, open up a lemonade stand. Ja, also, aber gives you lemons bedeutet, das Leben gibt dir das Schicksal sozusagen, gibt dir Schicksalsschläge und du musst das Beste draus machen. Das heißt ja der Spruch. So ist es eben auch Gebrauchtwagen, die eben Schäden haben, die nur der Besitzer kennt und die, also vor allen Dingen Gebrauchtwagenhandel zwischen Privatpersonen, wo du keinen Experten dazwischen hast. Deswegen haben wir inzwischen ja typischerweise auch den Gebrauchtwagenhandel über Werkstätten und Händler, professionelle Händler abgewickelt, die dann Garantien geben und so weiter, die also mit ihrer eigenen, das ist die Lösung in dem Gebrauchtwagenmarkt, der eben, wie gesagt, von privat zu privat sehr, sehr, nur sehr schwierig funktioniert, bis hin zum Zusammenbrechen ist. Deswegen organisieren wir das ja typischerweise auch über Händler, die dann mit ihrem eigenen Geld sozusagen einstehen und sagen, wir haben den inspiziert, der ist in Ordnung und wenn nicht, dann hast du eine Garantie. Ja, das sind eben genau die Lösungen, die wir dann erfunden haben, um solche Märkte eben am Laufen zu halten. Aber daher kommt es ursprünglich.
Montag nächster Woche, das heißt am, was ist denn das dann, der 25. Oktober, da müsst ihr fertig sein.
Ja, also genau, wir setzen uns am 5. Ja,
24.
Wir müssen,
Oktober.
Wir müssen, genau, 24. Wir müssen bis zum 30. fertig sein. Unser ursprünglicher Planungshorizont war, am 24. fertig zu werden. Wir werden jetzt nochmal, wir wollen nicht wieder so eine Mördernachtsitzung machen, weil da natürlich, das ist das letzte Mal, dass wir auf Sachen drauf gucken können. Da muss halt alles vernünftig stehen. Wir werden relativ lang wohl am 24. zusammensitzen, hieß jetzt bis 10 Uhr. Mit der Möglichkeit, also wir haben uns vereinbart, dass wir entweder nochmal in Präsenz oder virtuell uns für eine endgültige Textredaktion die Möglichkeit einräumen, noch nach dem 24. uns nochmal zu treffen. Aber vor dem 30.
Das heißt, am 1.11. werde ich wissen, was denn jetzt Phase ist.
Also was, du wirst dann wissen, was die Gaskommission entschieden hat. Und danach ist die Politik dran. Ja, die wollen aber relativ zügig sein und die sind im grundsätzlich sind sie schon dabei, über praktische Implementationen nachzudenken. Aber kommt jetzt natürlich nochmal so, ins parallel laufen die Sachen jetzt. Aber ja klar, die Politik muss jetzt zügig dann sein und das heißt auch im Zweifelsfall mit Sondersitzungen im Parlament und sonst was. Aber ja.
Können wir noch eine Sache sagen, das ist mir irgendwie wichtig. Also auch vielleicht jetzt für die ökonomischen Feinschmecker, die dazuhören. Man sollte nämlich mal sagen, was diese Gaspreisbremse nicht ist.
Eine Gaspreisbremse.
Ja, das auch. Das ist eigentlich nicht. In dem Sinne, es ist eine Gaskostenbremse oder eine Gasrechnungsbremse. Darauf kommt es an. Und es ist eben nicht, was jetzt so auch auf Econ-Twitter diskutiert wird, ist das ein sogenanntes nichtlineares Preissystem, wo du halt quasi unterschiedliche Preise hast, je nach Abnahmemenge. Ja, also jeder kennt das, wenn er halt Mengenrabatte oder so bekommt. Das ist ein nichtlineares Pricing, also technisch gesprochen, wo eben deine jeweiligen Preise selber abhängig ist von der Abnahmemenge, die du machst. Ja, normalerweise haben wir das nicht. Wenn wir in den Supermarkt gehen, haben wir ein lineares Pricing. Also du kannst halt im Grunde genommen jedenfalls handelsübliche Mengen, so heißt das glaube ich im Gesetz, im Supermarkt, wenn du 10 Tiefkühlpizzen kaufst, bezahlst du für die einzelne Tiefkühlpizza genauso viel, wie wenn du eine kaufst.
Ja, da fällt einem natürlich immer Loriot ein.
Wieso? Weil da der Senf billiger wird,
ja,
wenn man
so mit den Senf, genau. Ja. Okay, was war das? Papa and the Porters, genau. Ja. Papa and the Porters, genau. Also genau, der hat nicht lineares Pricing hat er ausgenutzt da. Genau, richtig, aber typischerweise so im Alltag haben wir eigentlich lineares Pricing. Und was hier klar werden muss, ist, auch hier gilt, es ist nach wie vor lineares Pricing, in dem Sinne, dass das, was du tatsächlich verbrauchst, wird zum Arbeitspreis abgerechnet, und zwar alles. Okay.
Von der ersten bis zur letzten Kilowattstunde.
Von der ersten bis
zu deinem vertraglichen Arbeitspreis.
Ja. Zu deinem vertraglichen Arbeitspreis. Das ist ganz wichtig. Ja. Und genau. Und was es eben nicht ist, ist das, was auch mal vorgeschlagen wurde von den Kollegen Sebastian Dullien und Isabella Weber, dass du so ein Grundkontingent hast, der zu einem niedrigen Preis abgerechnet wird und dann ein weiteres Kontingent oder darüber, das zu einem anderen Preis abgerechnet wird. Das ist es eben gerade nicht, das hat man hier gerade nicht gemacht. Das wäre auch nicht lineares Pricing, weil du halt zwei unterschiedliche Preise hast, je nachdem, ob du jetzt über deinem Grundkontingent bist oder nicht. Das ist schon ein Unterschied. Auch von der Anreizstruktur ist es ein Unterschied, weil dieses nicht lineare Pricing, wenn du zum Beispiel nie über das Grundkontingent kommst, hast du da dann überhaupt keinen Anreiz, weiterhin einzusparen. Ja, weil du ja den niedrigen Subsistenzbedarf oder wie man immer das nennen will oder den Subsistenzpreis bekommst und du hast dann keinen weiteren Anreiz da einzusparen. Während hier in diesem Modell, und das ist ganz wichtig, also auch im Sinne von, denn was es soll ja hier nicht nur den Leuten eine Entschädigung gezahlt werden oder finanziell geholfen werden, durch den Winter zu kommen, was wichtig ist, das ist die Versicherungskomponente, aber wir müssen ja nach wie vor auch Gas einsparen sicherstellen, dass auch Gas tatsächlich eingespart wird auf der Haushaltsseite. Das heißt, wir brauchen nach wie vor Anreize und zumindest die, da kommt jetzt wieder der Punkt, den wir vorher gesprochen haben, dass nach wie vor leider noch zu viele niedrige Arbeitsplätze Arbeitspreise haben, aber zumindest die, die einen hohen Arbeitspreis haben, die haben im ab März, sowieso immer, aber auch ab März, den vollen Anreiz einzusparen, selbst wenn sie unter diesem 80, ob die unter oder über den 80% oder so, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Dieses 80% ist nur dafür da, um deinen Transfer auszurechnen, das ist eine Hilfskonstruktion, ja, hat aber nichts damit zu tun, mit deinem eigentlichen Verbrauch zu tun, okay? Das ist ganz wichtig, was die Leute verstehen müssen. Das heißt, sie einsparen lohnt sich im März, jedenfalls dann, wenn man einen relativ hohen Arbeitspreis hat, völlig unabhängig davon, von den 80% oder von was man früher verbraucht hat, das spielt alles keine Rolle. Einsparen lohnt sich, weil man sozusagen seine Gasrechnung, seine faktische Gasrechnung reduziert, um die Menge, die man einspart, mal den Arbeitspreis, nicht 12 Cent oder 80 oder so, sonst irgendwas, okay? Das ist wirklich wichtig und das wird immer, glaube ich, noch nicht richtig verstanden in der Bevölkerung. Zum Teil auch, weil es auch von interessierten Kreisen, sagen wir mal, nicht immer richtig kommuniziert wird.
Hier sind zwei Varianten davon, vielleicht auch, warum wir es so kommuniziert haben, zum Teil so vielleicht kompliziert. Es ist ein bisschen die Genese ist, es ist relativ einfach, über diese Kontingente nachzudenken und wie müssen dann die Preise aussehen, dass wenn jemand, der jetzt ganz normal seinen Letztjahresverbrauch nachfragt, welchen Preis zahlt er dann und so weiter. Das ist der eine Teil der Genese. Das andere ist, für all die Haushalte, privaten Haushalte, die keine Änderung ihrer Heizungstechnologie machen und auch keine größeren Sanierungen am Haus durchführen, da ist es so, dass mehr als 20% Gas einzusparen bei der gleichen Witterungslage wie letztes Jahr, ist schwierig, ist echt schwierig, weil dann wird halt für die meisten schon sehr unangenehm kühl, sind irgendwie mehr als 2,5 Grad weniger in der Wohnung haben als normal. Das ist so ein bisschen die Genese dieser 80%. Aber, und deshalb wichtig, was Rüdiger gesagt hat, dadurch, dass wir, also oberhalb der 80%, es gibt keinen Unterschied zwischen einem zweistufigen Tarif und dem Tarif, den wir gewählt haben als Gaskommission. Aber darunter gibt's
also
dem nichtlinearen und dem linearen Tarif, ja. Darunter gibt's einen riesen Unterschied, weil das, was ich bekomme, wenn ich gar kein Gas zum Beispiel verbrauche, ist in dem Tarif, den wir gewählt haben, in dem linearen Tarif, ist halt viel mehr. Und das ist wichtig, um auch Technologieoffenheit zu haben, in dem Ganzen für die Leute, die nächstes Jahr sagen, nächstes Jahr sehe ich jetzt zu, noch eine Wärmepumpe einzubauen, zum Beispiel, ja, oder über den Sommer baue ich mir halt für die Übergangszeit, dann komme ich vielleicht unter, wenn ich ein bisschen kälter in der Wohnung habe, unter die 80%, baue ich mir über den Sommer Inverter-Klimaanlagen ins Haus ein, wo ich in den Übergangszeiten damit die Räume halbwegs temperieren kann. Das sind auch Wärmepumpen, ja. Also solche Maßnahmen, die ich noch durchführen kann, werden halt voll belohnt, ja.
Die Witwe im großen Haus, die kann jetzt echt, die erwartet, früher vielleicht hat die gesagt, naja, mache ich halt im ganzen Haus, das einigermaßen warm ist. Die kann jetzt vielleicht, die legt vielleicht jetzt ein ganzes Stockwerk, je nachdem, wie sie es machen kann, kann die jetzt kälter lassen, kann die sozusagen an die Grenze fahren, dass es physisch ist. Natürlich, man muss natürlich eine bestimmte Wärme haben, dass es auch physisch an der Bausubstanz keine Schäden gibt. Aber mit einem gescheiten Energieberater, und das wird noch wichtig sein, dass die Leute wirklich sich auch beraten lassen, kann man vielleicht für die eine Lösung finden. Ja, also die soll ja gerade nicht aus ihrem Haus müssen. Kann die sagen, okay, ich bleibe jetzt nur im ersten Stock über den Winter oder so, und der zweite Stock wird halt so kalt gelassen, dass es gerade keine physischen Schäden gibt. Und dann kann es durchaus sein, dass sie weit über die 20% kommt. Ja?
Genau. Dafür ist es halt wichtig, dass das so ist.
Diese interessierten Kreise, die ihr da eben genannt habt, was sind denn eigentlich deren Interessen? Weil das, was ihr euch da ausgedacht habt in der Kommission, in meinen Ohren klingt das jetzt alles gar nicht so doof.
Ist es auch nicht.
Ja,
Da, sag mal so, ich glaube, politisch sind diejenigen, die von Anfang an von links auf den Preisdeckel gesetzt haben oder Preisdeckel, ist das, würde ich mal sagen, es hört sich jetzt fast nach, wenn es jetzt böswillig sagt, kann man natürlich sagen, es ist eine Verschwörungstheorie.
Es ist eine Arbeitshypothese, Rüdiger.
Es ist eine Arbeitshypothese, eine Verschwörungsarbeitshypothese, sagen wir mal so. Ich glaube, dass es politisch durchaus ein Interesse gibt von links, ohnehin, weil man eben Marktergebnissen und dem Preismechanismus grundsätzlich misstraut, hier gerne eingreifen zu wollen. Und das wäre ein Testrun gewesen. Man mag ja auch Mietpreisdeckel und Mietpreisbremsen und alle möglichen Eingriffe ins Preissystem. Und da kann man jetzt sagen, naja, also da haben wir es jetzt gemacht beim Gas. Bei anderen Krisen und bei anderen Problemen machen wir das jetzt auch. Guck mal, es hat ja funktioniert. Ich glaube, das ist jedenfalls von, ich will jetzt, Ökonomen würde ich das nicht unterstellen, vielleicht auch ein paar Ökonomen, aber zumindest von politisch linker Seite gibt's da, das würde ich schon als ein gewisses politisches Interesse diagnostizieren.
Ja, ja, klingt absolut plausibel. Ist so ein bisschen wie, wir haben den Strommarkt liberalisiert, das hat funktioniert, jetzt liberalisieren wir alles, egal ob es schief geht oder nicht.
Das gibt's auf der anderen Seite auch. Du hast völlig recht, das gibt's auf der anderen, auf der liberalen oder neoliberalen Seite auch. Und insofern, warum sollen die Linken nicht so ähnliche so Tricks aus dem neoliberalen Playbook mal übernehmen? Also das genau. Also insofern stimme ich dir zu. Das Statement soll nicht politisch gefärbt sein. Insofern danke für den Hinweis. Ist genau richtig, ja.
Apropos neoliberal. Liz Truss, die britische Premierministerin, ist wenige Stunden vor der Aufzeichnung dieser Sendung, wir sind am 20. Oktober 2022, wenige Stunden vorher zurückgetreten, nachdem sie. Was haben die da eigentlich gemacht in UK? Also
ja, ich würde ja sagen, das war ein Riesenexperiment in MMT. Mhm. Das werden natürlich die MMT-Vertreter, die jetzt zuhören, die werden jetzt an die Decke gehen. Aber letztlich ist es das, weil laut MMT braucht der Staat ja eigentlich gar keine Steuern. Er kann sich ja immer anders finanzieren, indem er eben Staatsschulden ausgibt, beziehungsweise die Staatsschulden direkt monetisieren lässt, also im Grunde genommen Geld druckt. Das ist ja die Idee, dass ein Staat in souveräner Währung, und die UK hat ja eine eigene Währung, also die hat nicht das Problem jetzt wie Deutschland oder so, dass sie die eigene Geldpolitik nicht bestimmen kann. Und traditionell war es ja auch so, dass die Bank of England die Bank of England im Grunde genommen, sagen wir mal, die Hausbank im Grunde genommen des Finanzministeriums war. Und entsprechend so sind Zentralbanken ja mal entstanden ursprünglich. Und im Grunde genommen einfach nur die Zahlungsabwicklung für den Staat macht. Das ist ja so die MMT-Philosophie. Und in dieser Philosophie, das sagen MMTler auch, braucht man Steuern eigentlich überhaupt nicht. Man braucht Steuern, um Verteilungssachen, um Verteilungen zum Beispiel zu regulieren. Ja, also deswegen will man vielleicht eine progressive Einkommensteuer, aber zur Staatsfinanzierung jedenfalls sagen die, braucht man überhaupt keine Steuern. Und die Liz Truss hat das ernst genommen, hat gesagt, wir machen jetzt mal. Die haben natürlich nicht null Steuern, aber die haben den Steuern eben massiv reduzieren. Und genau das tun, was MMT ja will, nämlich massiv Schulden aufzunehmen für die Staatsfinanzierung. Und naja, was passiert ist, dass die internationalen Finanzmärkte das überhaupt nicht lustig fanden und im Prinzip sofort gegen die britische Währung, britische Staatsanleihen spekuliert haben. Deren Renditen sind massiv nach oben gegangen und deswegen musste sie musste das Experiment einstellen, das hatte sie dann gemacht, aber das hat dann offensichtlich politisch, also was sozusagen der letzte Schritt war, kann ich nicht beurteilen, weil ich kein Kenner der politischen Szene in UK bin, aber sozusagen das hat dann so viel politischen Chaos, so viel politisches Chaos offensichtlich dann bedeutet, dass sie am Ende nicht mehr halten war. Aber der Ursprung war im Grunde genommen ein riesiges Experiment in MMT, das, würde ich sagen, krachend gescheitert ist. Und ich hoffe, dass wir jetzt endlich mal von diesem MMT-Quatsch wegkommen.
Andere Stimmen sagen, das ist im Grunde das Ende des neoliberalen Zeitalters, was wir da gesehen haben. Ist MMT was Neoliberales?
Nein, sicher nicht. MMT ist natürlich verbunden mit eher linken Positionen. Aber wie gesagt, nochmal, es ist ein das ist, wenn sich MMT selber ernst nimmt, hätte sie dem Ganzen applaudieren müssen, hätte diese Operation applaudieren müssen. Es wäre absolut möglich gewesen und sinnvoll gewesen, das zu tun. Es stimmt natürlich auch, dass auch Neoliberale tendenziell für einen kleineren Staat sind und deshalb für Steuersenkungen sind. Aber das war ja nicht, die Frage ist, mit anderen Worten, die Frage ist, was eigentlich die Gegenfinanzierung ist. Wäre es tatsächlich so geworden, dass die der Staat kleiner geworden wäre, vermutlich auch ein bisschen. Ich meine, das ist immer sozusagen die das Programm der Tories gewesen, natürlich den Staat zu verkleinern. Mit anderen Worten, die Transfers und die Staatsausgaben zu verkleinern. Aber offensichtlich, sonst hätten die Bondmärkte ja nicht so reagiert, eben auch auf Kosten der Verschuldung. Man hat es also dann doch nicht so ganz ernst genommen mit der Staatsverkleinerung. Insofern, ja, also ich kann mit dem Begriff neoliberal sowieso nichts anfangen.
Ja, aber du weißt, was du meinst, diese ganze Privatisierung, Staatsverkleinerung, Auslagern von ureigenen staatlichen Aufgaben an irgendwelche Pricewaterhouse-Leute und sowas. Also diese ganzen Sachen halt.
Klar, auch das kann man sagen, ist gescheitert. Das heißt aber nicht, dass ein Nachdenken über Angebotsbedingungen gescheitert ist in der Wirtschaftspolitik. Also hoffe ich jedenfalls nicht, dass das der Fall ist. Naja, es bedeutet halt, dass eine solide Finanzpolitik eben nicht einfach darin besteht, wie will Steuern zu senken oder wie will Steuern zu erhöhen, sondern dass es eben dass du eben mehrere Dinge abwägen musst, ja, dass du eine solide Finanzpolitik bedeutet, dass du deine Schulden im Griff haben musst, dass du aber natürlich auch Wachstumsimpulse setzen willst und das halt Ideologen. Ich glaube, was hier halt passiert ist, ist das war halt so eine Thatcher-Nostalgia, Nostalgie-Truppe da. Und jetzt kann man viel diskutieren über die Schäden, die Thatcher angerichtet hat, aber vielleicht auch die Notwendigkeiten von einem Thatcherismus, um bestimmte Verkrustungen damals in der britischen Wirtschaft wirklich fast gewaltsam, ja, kann man fast sagen, wirklich gewaltsam aufbrechen zu müssen. Wie gesagt, unsere linken Zuhörer werden da jetzt, wenn man da auch nur etwas Sympathie für Thatcherismus äußert, wahrscheinlich wieder an die Decke gehen. Aber das ist zumindest historisch, kann man das, glaube ich, können vernünftige Leute darüber eine andere Meinung haben oder vernünftige Leute können da, kann man ernsthaft diskutieren. Aber was hier passiert ist, dass man halt so ein Thatcherismus-Revival gemacht hat in einer Zeit und einer Phase, wo das halt überhaupt nicht angebracht war. Also es ist ja nicht so, dass die britische Wirtschaft völlig verkrustet und staatsdominant wäre. Im Gegenteil, also man hätte auch schon vor diesen Maßnahmen vermutlich argumentiert, dass in UK vermutlich eine der liberalsten staatsfernsten Wirtschaften, ökonomischen Systeme überhaupt auf der Welt, also jedenfalls in den, sagen wir mal, den vernünftigen entwickelten Ländern, also vernünftigen Ökonomien mit den entwickelten Ländern dahinter stattgefunden hat. Und das ist halt, es kommt halt so, ja, so völlig aus der Zeit gefallen irgendwie rüber, scheinen da Leute zu agieren, die Nostalgie getrieben sind, aber nicht mit sozusagen on the ground, mit den Füßen on the ground. Und wenn sie, die Frage ist, kann die konservative Partei, Neuwahlen werden sie ja vermutlich jetzt nicht machen wollen, weil sie die Haushalt verlieren würden, kann sich die konservative Partei intern reformieren, können da Leute rankommen, die eben nicht in diesem Nostalgie-Thatcherismus schwelgen, ich weiß es nicht.
Aber ich glaube, das wird schwierig für Großbritannien, weil einfach mehrere Dinge für Großbritannien zusammenkommen. Da kommen drei Krisen, die sich überlagern zusammen. Das erste ist hausgemacht der Brexit. Der hat natürlich Wachstum erstmal gekostet. Und gleichzeitig hatte man versprochen, dass man bestimmte staatliche, auch sozialstaatliche Leistungen ausdehnen würde. Daraus entsteht ja auch ein Teil, sagen wir mal, der politischen Spannung. Man hatte da versprochen, der problematische National Health Service, der wird viel besser.
Wenn die bösen Bürokraten in Brüssel erstmal wegsehen, dann kriegt ihr wieder so richtig gute Gesundheitsversorgung.
Ha, diesen peinlichen Bus gab's da, ne? 350 genau, Millionen genau. Im Monat.
Genau, oder das ist einfach nur lächerlich.
Ja. Genau, aber das ist natürlich, das ist erstmal da, ja. So, da stellt man fest, erstens, die Leute, die aus Europa kommen und im National Health Service arbeiten, die fehlen. Zweitens, das Bruttoinlandsprodukt in Großbritannien relativ zum vorherigen Wachstumstrend wächst weniger stark. Da ist jetzt erstmal weniger Geld da für all diese Sozialleistungen. Da ist also sozusagen eine erste Spannung. Ja, sprich, wenn man gute Sozialleistungen haben will, ist halt auch ganz gut, wenn man ordentliches Wachstum hat. Das ist die erste Krise und das erste Problem. Das ist erstmal ausgemacht. Dann kam die Corona-Krise, die alle irgendwie auf der ganzen Welt gleichermaßen getroffen hat, aber natürlich in Großbritannien auch da entsprechend schwer zugeschlagen hat und immer noch zuschlägt mit all den Umstrukturierungen, die sich ergeben haben. Im Personal haben wir mehrmals drüber gesprochen, wo Leute in anderen Sektoren arbeiten. Irgendwie, das ist alles kostspielig. Das geht rein. Und dann, auch jetzt sind sie von der Krise getroffen. In einer Situation, in der sie einfach keine gute Regierung haben, die robust auftreten kann. Weil, ne, dieser Nostalgie-Thatcherismus, der ist ja nicht wirklich ein robustes, mit beiden Beinen im Leben stehendes Auftreten, sondern es ist eben Nostalgie. So, gleichzeitig machen, die haben genau nicht das gemacht, was wir, um noch zum alten Thema zurückzukehren, Gasbremse, die haben den Tankrabatt gemacht, überall. Das hat irre viel Geld gekostet für Großbritannien. Die sind in einem losgelösteren Markt und so weiter, anderes. Speziellere Rahmenbedingungen, ist aber einfach teuer gewesen, richtig teuer.
Und dann wollten sie auch noch den Reichen die Steuern senken und nicht mal dafür hatten sie dann noch Geld.
Ja, ja, okay. weil sie auch nicht in der Lage waren, kein gutes Sozialsystem gezielt die Leute zu unterstützen, die das unbedingt brauchen. Ja, also wir haben, also bei uns ist die ganze Energiekrise, die ist ein soziales Problem. Aber die ist ausnahmsweise nicht primär ein Problem der Allerärmsten in der Gesellschaft. Weil da haben wir sowieso Regelungen, dass deren Heizkosten komplett übernommen werden. Ja, und dann hast du wegen des fehlenden starken Sozialstaates ein politisch total unresilientes System, was halt wie verrückt in kurzer Zeit versucht zu jonglieren und Lösungen zu finden. Und das eigentlich eine, wenn du das bei ganz vielen Bereichen machst, kannst du dir vielleicht mal irgendwo erlauben, aber wenn du es in ganz vielen Bereichen machst, dann ist das ein Rezept für Desaster. Und deshalb, wir haben in Großbritannien überhaupt keine Rückkehr zum alten Wachstumspfad. Und das ist ein Riesenproblem. Und führt dann halt zu immer mehr Druck für populistische Lösungen letztlich.
Wenn die, also die hatten schon für ihre Price Caps kein Geld. Aufgefallen ist das, als sie versucht haben, den Reichen die Steuern zu senken. Davon sind sie jetzt wieder abgerückt. Das heißt aber, sie haben ja trotzdem immer noch kein Geld. Wie kommen die denn aus der Nummer überhaupt wieder raus jetzt?
Das ist nicht so einfach. Also, ne, ich denke, die müssen halt einen Mix haben aus Reformen, die Wachstumsimpulse geben. Ich würde halt sagen, schließt euch wieder der EU an. Ich meine, das wäre wahrscheinlich der beste Wachstumsimpuls für Großbritannien.
Sind die überhaupt beitrittsfähig im Moment?
Ja, gut, das ist dann die zweite Frage. Die müssten ja auch das britische Pfund an der Stelle aufgeben. Ja, also das ist kompliziert. Sie könnten jetzt ein Norwegen-Modell wählen. Das wäre ja relativ einfach möglich. Das nur bei den Mitgliedsgebühren halt teuer, das Norwegen-Modell.
Wobei würde die EU das so einfach machen? Also ich meine, das ist ja so richtig incentive compatible ist es
ja. Ja, wir sind, weil wir keine Arschlöcher sind, wir würden das machen, weil
okay, wir sind nicht so neoliberal. Ja, wäre auch neoliberal warme Herzen. Okay.
Genau, so sieht's aus. Nein, aber was ich gerade so denke ist, die haben ja überhaupt keine Luft zum Atmen mehr.
Nee, die können natürlich mehr Steuern erheben, die können Steuern erhöhen.
Ja, aber das ist natürlich auch keine Wachstumspolitik.
Also, ja.
Also es kommt ein bisschen darauf an, wo. Klar, natürlich, wie du das machst, aber wenn du jetzt so, also wenn du jetzt einfach Einkommensteuer erhöhst, ich meine.
Nee, ich würde ja da die berühmte italienische Lösung wählen. Einmalige Vermögenssteuer und danach nie wieder. Wird in Italien in jeder Krise diskutiert. Die einmalige Vermögenssteuer, die danach.
Ja, oder du drehst halt an den Konsumsteuern im Zweifelsfall, ne? Aber auch kann auch regressiv sein, ja.
Also. Das ist tendenziell regressiv. Also ich glaube, du kommst halt nicht drum rum, diejenigen, die letzten Jahrzehnte massiv profitiert haben, von Großbritannien zur Kasse zu bitten.
Ja, aber dazu brauchst du Labour. Ich wollte gerade sagen, politisch brauchst du dazu Labour. Das verbietet der Nostalgie-Thatcherismus.
Ja, klar.
Ich glaube, das ist einfach, das ist der Rubikon, den die britischen Konservativen niemals überqueren können.
Ja, deshalb glaube ich auch, dass es nicht gut geht. Und deshalb glaube ich ja auch als Sozialdemokrat, würde Großbritannien gut tun, eine Labour-Regierung zu haben an der Stelle.
Ja, wobei deren Labour-Regierungen außenpolitisch, also jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Ukraine geht, die Ökonomie natürlich, aber außenpolitisch ist mir eine Tory-Regierung vielleicht sogar lieber. Also jedenfalls, was die Ukraine-Regierung angeht. Ich meine, die britische Labour-Partei ist nochmal eine ganz spezielle Partei und hat jetzt ganz eigene Probleme.
Ja, okay, aber bleiben wir mal trotzdem noch im Inland. Das Geschäftsmodell von Großbritannien ist doch, dass du die Möglichkeit hast, mit bestimmten Geschäften abenteuerlich reich zu werden. Und die werden doch einen Teufel tun, genau dieses Alleinstellungsmerkmal. Das ist doch das letzte Alleinstellungsmerkmal, das sie noch haben.
Na, das ist ein bisschen, das halte ich für eine völlige Übertreibung.
Okay.
Ich glaube, es geht nicht nur um regulatorische Arbitrage, die Großbritannien die letzten Jahrzehnte betrieben hat, sondern auch darum, dass sie Agglomerationseffekte genutzt haben, die echte Agglomerationseffekte sind. Ja, also es gibt einfach einen intensiven Finanzmarktsektor in London und der ist halt irre produktiv. Und der ist nicht nur irre produktiv, weil er irgendwie komische Ausbeutung macht, sondern weil er einfach das Finanzmarktgeschäft, dass er Talent anzieht, ja, das Finanzmarktgeschäft halt vernünftig beherrscht und kluge Lösungen für Dinge produziert. Es kann halt manchmal sein, dass das so ein bisschen eher irgendwo von anderen Leuten was vom Kuchen wegzunehmen ist, aber Finanzmarktinstitutionen, die produzieren ja auch was. Die produzieren echte Versicherungsleistungen. Ich meine, in Großbritannien kannst du alles versichern. Ja. Das ist halt, das ist was wert. Das ist durchaus eine Industrie, die viele Dinge produziert hat. Aber auch diese Industrie hat natürlich davon profitiert, in der EU integriert gewesen zu sein. Auch diese Kernindustrie haben sie die haben sie ja dadurch auch massiv geschädigt. Und die Vorstellung, hey, das schaffen wir trotzdem wird ganz super, weil wir sind auf dem Weltmarkt aktiv, ist in einem gewissen Sinne halt naiv gewesen, weil natürlich der Weltmarktwettbewerber, der sitzt in New York, ja, und ist mindestens genauso gut, zieht mindestens genauso Talente an und so weiter und hast jetzt dem gegenüber keinen Wettbewerbsvorteil mehr.
Zumal diese Industrie ja massive Größenvorteile da hat.
Ja,
ne?
Ja.
Du willst ja eigentlich große Märkte haben und genau, der Wettbewerber in New York hat den, weil er den amerikanischen Kapitalmarkt hat, der größte Kapitalmarkt mit Abstand der Welt, ja, und sich sozusagen deinen eigenen Hinterhofkapitalmarkt zu verkleinern, was sie letztlich gemacht haben, in eine Industrie, die sehr auf Scale setzt, also wo du sozusagen viele, ja, also ich meine, wenn du eine Lösung hast, dann kannst du die ja weiterverkaufen im Grunde genommen, also eine Finanzierungsstrukturierungslösung kannst du die ja weiterverkaufen und immer wieder oft anwenden, ja. Also kannst du da von einem großen und liquiden Kapitalmarkt, der Europa eben bietet, ja viel mehr profitieren. Und jetzt hat man das Idiotische gemacht, man hat den Hinterhofkapitalmarkt verkleinert, was ja absurd ist. Ja, genau. Also
das ist so ein Beispiel. Du hast andere Industrien, wo Großbritannien hier halt auch, also Industrien nicht im Sinne von notwendigerweise Güterproduktion, die ist nicht so stark da. Aber andere Dienstleistungssektoren, wo Großbritannien eben auch sehr viele Industrien, wo Großbritannien andere Dinge, wo eben auch sehr produktiv waren. Wenn du dir anguckst, ist es natürlich jetzt so erweitert Finanzmarkt, aber es sind nicht Finanzinstitutionen. Wenn du dir anguckst, wie viele Verträge in der EU früher auch zwischen Unternehmen nach englischem Recht geschlossen wurde, wo du große Rechtsanwaltskanzleien in London hast, die auf so einem Industriemarkt aktiv sind. Auch das ist natürlich, je mehr du dich dann von der EU entfernst und damit auch Durchsetzungsmöglichkeiten dir nimmst, von Rechtsprechung in Großbritannien durchzusetzen im Rest der EU, jedenfalls da auch Unsicherheit schafft, das ist auch für diese Sektoren überhaupt nicht attraktiv, eigentlich diese Lösung zu haben. Von daher war es nicht überraschend, dass sich Großbritannien wirklich in den eigenen Fuß geschossen hat, mit diesem EU-Austritt.
Auf der anderen Seite, Christian, ich meine, es ist ja vielleicht dann jetzt auch eine Chance, Stichwort, wenn life deals you lemons, open up a lemonade stand. Man kann schon ja natürlich argumentieren, das würde ich schon machen, auch gerade von der eher linken Perspektive, wenn dein Geschäftsmodell eben wirklich in der Londoner City konzentriert ist, das ist kein, in der Demokratie jedenfalls, das ist kein Geschäftsmodell für ein gesamtes Land. Also du kannst, selbst wenn du damit dein Bruttoinlandsprodukt so massiv im Aggregat steigerst, aber im Grunde genommen der Rest deines Landes geht völlig vor die Hunde, ja. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen der Fall in Großbritannien. Das ist natürlich auch für eine Demokratie kein langfristiges Geschäftsmodell.
Klar.
Dann kommst du halt in eine Oligarchie best. Du kriegst einen Hang zu Autoritarismus etc. etc. Also das ist durchaus auch demokratiepolitisch ein gefährliches Geschäftsmodell. Und ich meine, jetzt kann man es ironisch vielleicht wenden, wenn durch den Brexit die Abkopplung von Europa diese Londoner City nicht mehr so diese ganz großen Agglomerationsvorteile hat. Vielleicht wird man jetzt in Großbritannien einfach gezwungen, ein, sagen wir mal, nachhaltigeres Geschäftsmodell, wobei, Klammer auf, ich mag das Wort Geschäftsmodell für ein Land eigentlich nicht so, aber Klammer zu, aber benutzen wir es mal, vielleicht in der mittleren Frist auf ein nachhaltigeres Geschäftsmodell kommen muss. Ich meine, vielleicht Manufacturing wieder, energieintensive Manufacturing, denn Großbritannien hat ja selber Gas,
klar, oder?
Und Wind. Ist Großbritannien nicht auch ein natürlicher Produzent von Windenergie, Wasserstoff und so? Ist das vielleicht, wo Großbritannien jetzt reden wir natürlich in der langen Frist, also wir reden jetzt 10, 20 Jahre vermutlich, eine Chance entsteht und es vielleicht am Ende, sagen wir mal, des Jahrhunderts oder so, oder der nächsten, des halben Jahrhunderts oder in der Mitte des Jahrhunderts, vielleicht am Ende gar nicht so schlimm war, wenn dann die Londoner City ein bisschen auf Mars zurechtgestützt wurde.
Das kann durchaus sein, aber jetzt in der kurzen Frist die politischen Spannungen und die Belastungen des Staatshaushaltes und die Umwerfungen, die es da gibt, die sind halt einfach da, und das wird halt schwierig für Großbritannien aus meiner Sicht, damit so ohne weiteres umzugehen.
Boah, ist das deprimierend, ey. Kommen wir zum Themenwechsel, und zwar dem Fake-Nobelpreis. Wusstet ihr das eigentlich?
Dass, wir haben das geübt, der Fake-Nobelpreis.
Ihr wusstet, dass das gar kein echter Nobelpreis ist, der sogenannte Wirtschaftsnobelpreis.
Nein!
Ich sag's euch nochmal.
Endlich erzählst du uns das mal.
Also, der Nobelpreis für Wirtschaft, beziehungsweise der, wie heißt der überhaupt, der... Memory, bla, scheißegal. Der Wirtschaftsnobelpreis 2022 geht an drei Männer. Das eine ist Ben Bernanke, ein 19-jähriger Schüler aus Berlin-Kaulsdorf. Douglas Diamond, der letzte Gegner von James Bond. Und Wolverine?
Ich fand...
Wofür haben Bernanke, Diamond und Dipwig diesen Preis bekommen? Ich bitte um eine Erklärung, so dass ich es verstehe.
Ich fange mal mit Bernanke an und dann Christian macht die Theorie. Also Bernanke hat, glaube ich, und ich glaube, Bernanke ist auch ein relativ umstrittener Nobelpreis, wenn man so sich Econ Twitter anguckt, hat, glaube ich, den Nobelpreis bekommen. Ich habe mir es dann nochmal angeguckt, den Aufsatz. Ist auch stilistisch super interessant, denn in einem Papier, das im AER 1983 erschienen ist, also der American Economic Review, die im Grunde genommen der höchsten Zeitschrift, in der man publizieren kann in der Ökonomik, also wirklich super angesehen. Und das ist stilistisch interessant, weil es ist sehr verbal, und da gibt's eine Regressionstabelle drin, die auch nicht sonderlich gut identifiziert ist. Also man könnte so einen Aufsatz heute nicht beim AER publizieren. Und da hat aber trotzdem den Nobelpreis bekommen. Warum jetzt? Also das nur als stilistische sozusagen Nebenbemerkung, wie sich auch das Fach, manche würden sagen, regressiv weiterentwickelt hat. Man muss das, glaube ich, ein bisschen verstehen vor dem damaligen Hintergrund. Die Haupterzählung über die Weltwirtschaftskrise war die über hauptsächlich monetäre Faktoren. Das geht zurück auf diese große Arbeit von Milton Friedman und Anna Schwartz, die eben sozusagen wirklich sich sehr genau angeguckt haben, was da mit Banken und auch Zentralbanken passiert ist. Und die Story ist kurz erzählt, dass es aus welchen Gründen auch immer zum Beginn der Weltwirtschaftskrise einen Hunger nach ein besonderes Risiko, Risikoaversion gegeben hat, einen Hunger nach sicheren nach sicheren Vermögenstiteln, eben unter anderem auch Geld, also eine massive Erhöhung der Geldnachfrage passiert ist, die Zentralbank damals nicht akkommodiert hat, wie man das in der Fachsprache sagt, also der Zentralbank, die amerikanische Zentralbank, nicht nachgekommen ist und das amerikanische Bankensystem als Gesamtes eben nicht nachgekommen ist. Und was passiert, wenn du eine Erhöhung der Geldnachfrage hast? Dann gibt es sozusagen einen Hortungseffekt. Ja? Also jeder versucht eben das Geld, das eben in Umlauf ist, zu horten, und dann steigt der relative Preis des Geldes relativ zu allen anderen Gütern. Das bedeutet aber, dass es Deflation gibt, weil der relative Preis des Geldes gegenüber den Rest des Gütern ist im Grunde genommen der Kehrwert, wenn man so will, des allgemeinen Preisniveaus in einer Ökonomie. Also das, was die Güter im Schnitt kosten, also unseren Verbraucherpreisindex zum Beispiel. Ja? Also du hast, wenn der Relativpreis des Geldes steigt, sinkt umgekehrt der Preisindex, ja, und das nennt man landläufig eben Deflation. Da haben wir diese massiven Deflationsphänomene gehabt in der Weltwirtschaftskrise, die natürlich diese Nachfragezurückhaltung noch weiter gestärkt haben. Wenn Deflation gibt und du weißt, dass die Preise sinken, erwartest du natürlich jedenfalls bei Gütern, die du nicht sofort brauchst, bei dauerhaften Gütern zum Beispiel, kriegst du eine Kaufzurückhaltung. Dann kommst du in so eine Abwärtsspirale hinein, die im Grunde genommen sich auch nicht selbst stoppt. Also bis dann die ganz große Katastrophe da ist vielleicht. Aber zunächst mal kann die eine Zeit lang weiterlaufen. Und der Witz ist eben, heute wissen wir, dass sowas eine Zentralbank absolut unterbinden muss und eben diese erhöhte Nachfrage nach risikoarmen Vermögenstiteln am besten sofort befriedigt. Und insofern, das haben wir auch bisher immer gemacht. Und das war dann auch die Empfehlung von Milton Friedman. Also das war die Erzählung bis dahin, und die war sozusagen der überwältigende Konsensus in der Wirtschaftsgeschichte damals. Also das hauptsächlich als der Zentralbank beziehungsweise dem monetären Sektor anzulasten. Und jetzt sagt Bernanke, dann gab es auch noch natürlich Bankenpleiten, weil wir eben diese Rezession hatten, Schulden und so weiter konnten nicht mehr bedient werden, dann gab es Bankausfälle etc. etc. Bankausfälle der Kapitalmärkte wurde aber sozusagen als Epiphänomen in dieser monetären Erzählung betrachtet, im Sinne als Folge, okay? Als Folge des was ursprünglich monetären Impulses. Und da sagt Bernanke, das ist zu kurz gedacht. Wir müssen uns, und sozusagen das Finanz- und Bankensystem, das ist sozusagen die Theorielage Anfang der 80er Jahre, muss man sich auch klar machen, dominiert sehr von Neuklassik, von der realen Konjunkturzyklentheorie, die eben Konjunkturzyklen und Krisen immer auf reale Faktoren wie Produktion, wie Produktivitätsschocks, vielleicht Steuern, aber alles real, nicht monetär, da gab es nichts Finanzielles in den Modellen. Das war alles galt als Schleier, hat man das damals bezeichnet. Die Aussage, glaube ich, wurde wirklich getroffen. The financial sector, banking sector is a whale. Also ein Schleier, der aber eigentlich unwichtig ist. Und da sagt Bernanke, nein, das stimmt nicht. Diese Bankenpleiten sind zumindest ein Transmissionsriemen gewesen, die Krise noch schlimmer gemacht haben, weil was eben passiert ist, dass Intermediation zusammengebrochen ist. Die Banken haben ja eine wichtige Funktion in der Volkswirtschaft, also sie sollen eben Kredite, sie machen, also da kommen wir dann gleich über, wenn wir über Diamond Hickman
reden. Erzählst du schon Diamond
Hickman? Genau, also das erzählst du dann, also Banken haben eine wichtige Funktion, Klammer auf, Christian erzählt gleich, was das ist, die eben reale Auswirkungen haben, nämlich Kapital effizient zu allozieren. Und wenn das alles zusammenbricht, dann verstärkst du diese Krise. Übrigens aus dem neueren Zusammenhang kann man das übrigens sehr, sehr schön sehen. Und zwar, wenn man vergleicht die Rezessionen in den USA um die 2000er Jahre. Viele denken ja, das wäre irgendwie eine 9-11 Rezession gewesen. Stimmt aber gar nicht. Die Rezession ist schon vorher passiert. Und sie wurde letztlich ausgelöst durch das Platzen der Dotcom-Bubble, also eines Aktienmarktkrise, wenn man so will. Wenn man das war eine Rezession, die von der man noch nicht mal genau weiß, ob es überhaupt eine Rezession war. Also offiziell wird sie als Rezession geführt in den Annalen, aber die war so flach, so harmlos, auf dem Arbeitsmarkt nicht ganz, muss man dazu sagen, aber was die ökonomische Aktivität angeht, so harmlos, dass man das als eine sehr, sehr geringe Rezession jedenfalls einschätzen kann. Jetzt dann nicht ganz zehn Jahre später die Finanzkrise, die wurde eben ausgelöst durch eine Häuserpreiskrise. Und an dem Beispiel kann man sehr schön sehen, was der Unterschied zwischen einer Aktienpreiskrise und einer Häuserpreiskrise sind. In der Aktienpreiskrise verlieren Leute auch Vermögenswerte und werden ein bisschen ärmer und reduzieren dadurch ein bisschen Konsum. Ja? Das ist auch bei einer Häuserpreiskrise der Fall. Aber bei einer Häuserpreiskrise kriegst du noch einen zusätzlichen Effekt und der hat mit finanziellen Friktionen oder direkt mit dem Geschehen auf dem Kapitalmarkt zu tun. Nämlich, weil Häuser eben Sicherheiten darstellen. Das heißt, jedenfalls in den USA sind Häuser nicht nur ein Vermögensgegenstand, der dir erlaubt, wenn du halt ein bisschen dein Wert deines Hauses ziehst, halt ein bisschen Konsum zurück oder so. Nein, sondern die erlauben dir direkt überhaupt Kredite aufzunehmen. Und wenn deine Häuserpreise weniger wert sind, dann bricht eben diese Funktion als Sicherheit auf dem Kapitalmarkt. Und zwar, das muss nicht nur für Privatpersonen gelten, das gilt auch für den Tante-Emma-Laden, ja, der oft sein Haus verpfänden muss, um für sein Geschäft einen Kredit aufzunehmen. All das bricht zusammen, diese Kreditvermittlung bricht zusammen. Die Banken sitzen dann auf Häusern, die nichts mehr wert sind, die Kapital abschreiben müssen, die deshalb keine Kredite vergeben müssen. Und so weiter und so fort. Das bricht zusammen. Und deswegen haben wir dann 2007, 2008 eine viel, viel stärkere Rezession erlebt als 2000. Und das zeigt uns, dass Bernanke damals 1980 recht gehabt hat, dass unter bestimmten Voraussetzungen der Finanzsektor enorm wichtig ist, mindestens entweder für die Auslösung von Rezessionen, aber mindestens für die Transmission von Rezessionen. Und jetzt vielleicht noch ein letzter Satz. Die Diskussion auf Econ-Twitter ist jetzt, ist es wirklich fair, Bernanke den Nobelpreis dafür zu geben, weil diese Ideen halt von anderen, sagen wir mal, randständigen Ökonomen oder vom Standpunkt des Mainstreams, vielleicht auch zu Unrecht randständigen Ökonomen wie Hyman Minsky und Charles Kindleberger, durchaus in deren Büchern schon geäußert worden sind. Und hat sozusagen Bernanke das nur in den Mainstream reingeholt, weil in der Tat in der Folgezeit von Mankiws Paper dann eine ganze Theorie darauf, also makroökonomische Theorie, wie man Finanzmärkte modelliert, hat das dann sozusagen ausgelöst. Da wird es sicher auch noch weitere Nobelpreise geben, bin ich ganz sicher, was das angeht. Da sind einige noch nicht bedacht worden, die dann ab Beginn der 80er Jahre bis heute im Grunde genommen diese Theorieschulen oder diese Arten von Modelle werden weiter verfeinert, werden weiter studiert. Also Bernanke hat da einfach auch ein riesen Forschungsfeld geschaffen, was ja vielleicht allein schon der Grund ist, warum man ihm den Nobelpreis dafür geben sollte. So, jetzt, das ist eine lange Ausführung.
Gut, das lässt sich aber ganz gut anschließen an Diamond and Dipwig und Bankruns. Weil natürlich kannte man 1900, wann ist es, 83, oder?
Anfang der 80er Jahre.
Anfang der 80er, ja, kannte man natürlich das Phänomen eines Bankruns, weil die gab's einfach, ja, dass plötzlich alle Leute hingegangen sind zur Bank und ihr Geld von der Bank haben wollten.
Weil sie es lieber unterm Kopfkissen haben wollen, weil die Bank
so
aussieht, als wäre sie kurz vor der Pleite.
Ja. Würde. So. Und,
ja, aber das ist rational, das sollten wir sagen.
Bankruns, warte, genau das ist halt genau. Der Punkt. Das ist halt der Punkt, ist, das, was Diamond und Dipwig entwickelt haben, ist genau dieses Phänomen zu versuchen zu verstehen und dabei eigentlich sich nochmal gedanklich klar zu werden, welche Funktion Banken haben und warum das wichtig ist und was kaputt geht bei einem Bankrun und was man vielleicht auch machen kann, um das zu verhindern, weil wenn ich das Phänomen verstanden habe, dann kann ich mich damit erstmal beschäftigen. Also es ist tatsächlich, wenn man über Theorie nachdenkt, dann geht's ja in der Ökonomie nicht darum, irgendwas wirklich Neues zu erfinden, sondern Phänomene, die wir beobachten, so zu fassen, dass wir sie in einfache gedankliche Blöcke strukturieren können, über die wir gut nachdenken können und reden und ein Abstraktionsniveau zu schaffen. Das habe ich ja vorhin schon erzählt mit dem Zitronenmarkt. Ja, natürlich wissen die Praktiker, dass sie in einem Zitronenmarkt sind. Aber wenn ich mich damit beschäftige, was müsste ich denn eigentlich jetzt vielleicht wirtschaftspolitisch machen? Kann ich irgendwas machen? Dann ist halt wichtig, eine klare gedankliche Struktur zu haben, mit dem ich das
durch. Hier selbst was zu arbeiten.
Genau. Also hier, worum geht's hier? Es ist ein ganz, ganz einfaches Modell und Papier, das sich wunderschön auch unterrichten lässt. Das Abstraktionsniveau ist zu sagen, im einfachsten Fall, ich habe zwei Perioden. Es gibt ein Heute, es gibt ein Morgen und es gibt ein Übermorgen. So, ne? So strukturiere ich gedanklich die Welt. Das ist riesige Abstraktion, natürlich ist da die Welt viele Tage, aber es gibt einfach sozusagen ein Heute, eine nahe Zukunft und eine ferne Zukunft. Und in dieser Welt ist es so, dass wenn ich ich habe heute zwei Probleme, die ich lösen muss, was diese zukünftige Struktur angeht. Nämlich erstens, dass ich weiß, dass ich morgen konsumieren möchte, ich aber unsicher darüber bin, wie viel ich morgen konsumieren möchte. Sei es, weil ich fluktuierendes Einkommen habe oder in der einfachsten Form, weil ich unterschiedlich hungrig bin morgen. Sag mal, letztlich wurscht, warum? Es gibt irgendeinen Grund, warum ich morgen unterschiedlich viel konsumieren möchte. Und dann gibt es gleichzeitig das Problem, dass es eine tolle Technologie gibt für mich, mit der ich übermorgen, also in der fernen Zukunft, zusätzliche Dinge produzieren kann. Ja? Relativ viel zusätzlich produzieren kann. Und jetzt nehme ich mal an, ich habe heute irgendwie eine Art von Kuchen, den möchte ich aufteilen zwischen diesen Zeiträumen. So, das ist ein Problem, weil wenn ich halt das alles für mich selber lösen will, dann muss ich relativ viel Geld zurücklegen heute für den Fall, dass ich morgen besonders hungrig bin. Heißt, ich kann relativ wenig in diese tolle Technologie, die den großen Fortschritt übermorgen gibt, investieren. Ja, also das passiert wenig. Aber wenn wir beide uns zusammentun würden, ist es so, dass, nehmen wir mal in den Extremfall an, wenn ich hungrig bin, dann bist du nicht hungrig. Ja, wenn wir uns so zusammentun könnten, dann könnten wir ja eigentlich sagen, guck mal, wir machen das so, dass wir im Schnitt so viel zurücklegen, dass dass beide satt werden, ja? Dann heißt das, gemeinsam können wir in dieses langfristige Investitionsprojekt viel, viel mehr investieren. Und die erste Einsicht aus dieser Überlegung ist, genau das tun Banken in einer sehr einfachen Art und Weise, indem sie sagen, du kannst bei uns Geld anlegen als Depositen und das kannst du nächstes Jahr kannst du die abrufen, die Depositen, wenn du möchtest, sind einfach so morgen, morgen kannst du die ablegen, nicht in der Ferne, sondern die kannst du morgen abrufen einfach. Und naja, diejenigen, die nicht hungrig sind, die haben überhaupt keinen Grund, diese Depositen morgen abzurufen. Die lassen die Depositen weiter liegen. Und diejenigen, die hungrig sind, rufen die Depositen ab. Ist aber auch gar kein Problem, weil die haben ja auch dieses langfristige Projekt, in das sie rein investiert haben. Und das finanziert den Abruf der Depositen. So, das funktioniert. Insofern, das, was ich vorher gesagt habe, was wir untereinander verabreden können, dafür kann der Bankensektor sorgen. So. Das ist das normale Funktionieren. Jetzt gibt's aber folgendes Problem.
Also jetzt soll man nochmal sagen, dieses langfristige Projekt sind dann halt Firmenkredite oder also
sowas,
Startups zu finanzieren und
genau.
Sowas.
Ne? Also, genau. Also irgendwie eine gute Investition. Ja. So, jetzt gibt's aber folgendes Problem, dass wenn wir beide wüssten, dass wir morgen, also in der nahen Zukunft, beide uns die vollen Depositen auszahlen lassen wollten, dann sind die gar nicht da. Weil ja gerade nur so viel Geld insgesamt, so viele Ressourcen insgesamt zurückgelegt wurden, dass wir im Schnitt unseren Hunger erfüllen können. So, das ist ein Problem, weil in dem Moment, wo du, der du gerade nicht hungrig bist, dir überlegst, vielleicht gibt's so ein anderes Ich, der ist auch nicht hungrig, aber trotzdem ist er ein bisschen dusselig und der geht auch gerade sein Geld von der Bank abholen. Dann geht die Bank pleite und was die Bank jetzt machen muss, ist, sie muss diese langfristigen Investitionen, muss die anfangen abzuwickeln. Ja, weil die Idee ist sozusagen, die Bank benutzt halt die Depositen, um diese langfristigen Investitionen zu kaufen, habe ich vergessen zu erwähnen. So. Und wenn sie die aber jetzt abwickeln muss, dann kriegt sie nicht den gesamten Ertrag, sondern vielleicht nur so einen Schrottwert daraus. Sprich, das ist überhaupt nicht genug da, dass wir alle an diese Depositen ran können und die alle abrufen können. Was jetzt passiert ist, du überlegst dir, dein Nachbar, der genauso ist wie du, der geht zur Bank, dann gehe ich auch zur Bank und hol das Geld ab. Obwohl du eigentlich überhaupt keinen Bedarf hast an dem Geld. Du bist ja satt, du bist ja nicht hungrig. Aber du weißt, du kriegst gar nichts, wenn du es nicht machst. Und so entsteht halt ein Bankrun. Also was da dann wichtig ist zu verstehen daran ist, dass wenn ich einfach nur eine Marktlösung habe, ist die Stabilität des Bankensektors ist ein soziales Konstrukt. Wenn wir alle glauben, der Bankensektor ist stabil, dann ist der stabil. Wenn wir das nicht glauben, dann wird der Bankensektor instabil. Und du hast solche selbsterfüllenden Prophezeiungen. Und dann kann man darüber nachdenken, wie kann man die denn ausschließen, diese selbsterfüllenden Prophezeiungen. Und da spielt wieder der Staat eine Rolle mit seiner Versicherungsfunktion. Er kann eben hingehen und sagen, ich sorge dafür, dass die Depositen alle garantiert sind, indem ich eine verpflichtende Einlagenversicherung mache.
Depositen für übermorgen auch noch reichen.
Dass sie für morgen reichen und aber auch dann für übermorgen. Also dass du
ja klar, das stimmt, das ist ja notwendigerweise reichen genau. Ja, genau. Ja.
Übermorgen reichen sie immer, aber dass du jeder ist garantiert, kann jeder, auch wenn alle anderen sich doof verhalten, dann wird trotzdem garantiert, dass jeder hingehen kann und seine Depositen abrufen. Typischerweise musst du gar nicht alles garantieren, sondern musst halt nur, du kannst die Wahrscheinlichkeiten von so einem Bankrun dadurch steuern, wie stark du die Einlagen versicherst, weil dann kann man sich nachfolgend, haben sich dann Leute auch noch weitere Gedanken darüber gemacht, was gibt's denn an Problemen, die daraus entstehen, wenn ich Depositen versichere? Haben die Banken dann Anreize überhaupt noch? Oder haben die Leute, die Depositen bei den Banken einlegen, haben die dann überhaupt noch Anreize, sich darum zu kümmern, ob die Bank eine vernünftige Bank ist oder nicht? Ja, denk einfach, wie die Regulierung ist, die wir jetzt haben. Bis 100.000 Euro ist das Geld versichert bei den Banken. Das heißt, bis 100.000 Euro kannst du dir halt völlig egal sein, ob das eine gute Bank ist oder eine schlechte Bank. Du kriegst dein Geld auf jeden Fall vom deutschen Staat. Und dass wenn ich jetzt das ausdehnen würde auf beliebige Summen, dann könnte es natürlich sein, dass Banken einfach nicht mehr sauber ihr Geschäft machen und sich angucken, sind die Investitionsprojekte, für die sie Geld ausleihen, sind das sinnvolle Investitionsprojekte. Das ist die Idee und das ist halt eine wichtige Einsicht.
Da vielleicht noch zwei Anmerkungen, genau. Also der erste Punkt ist allerdings, vielleicht soll man auch sagen, 100% Bankrun kannst du nie ausschließen, wenn du so ein Bankensystem hast wie wir. Wie gesagt, weil die Versicherung ja begrenzt ist und auch sein muss, wie Christian schon erklärt hat. 100% könntest du nur den Bankrun ausschließen, wenn du diese Fristeninkonkurrenz zwischen Depositen, die du ständig abziehen kannst, und der Aktivseite, also den Krediten, die Bank vergibt, eliminierst. Also wenn Banken im Grunde genommen nichts anderes, also die sozusagen das Depositenwesen, das Zahlungsverkehrswesen, wenn man das denn von den Geschäftsbanken wegnehmen würde und die Geschäftsbanken einfach nur Investitionssammelstellen wären, im Grunde genommen Private Equity oder Investmentbanken wären, nur noch das, ne? Also wenn die und sich dann hundertprozentig über Eigenkapital zum Beispiel finanzieren müssen, weil Eigenkapital ist und dann Aktien und von denen kannst du nicht wegrennen, ja? Also die hast du einmal finanziert und die kannst du nicht abziehen in dem Sinne. Da gibt es übrigens Überlegungen über so ein Bankensystem nachzudenken. Das kannst du mit Stichwort, können wir vielleicht auch mal drüber reden, Digital Central Bank Currency, dass wir also sozusagen, was die Privat- und die kleinen Krauter wie wir, dass sie unsere Zahlungsgeschäfte, wir gehen alle zur Zentralbank, wir haben alle nur ein Konto bei der Zentralbank und die Zentralbank bucht dann die Nummern von einem Konto zum anderen zentral und that's it. Und mehr brauchst du nicht und dann brauchen wir keine Geschäftsbanken mehr, beziehungsweise die Geschäftsbanken sind dann reine Investitionsgesellschaften. Nur dann würdest du den Bankrun verhindern, das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist vielleicht noch, dass so Bankruns, der klassische Bankrun, den jetzt Christian geschildert hat, das ist so zwischen den Haushalten und den Banken. Und die sind in der Tat in entwickelten Ländern. Ich habe mal tatsächlich persönlich einen erlebt in Quito, als ich in den 90er Jahren Backpacking war in Ecuador. Da waren die Leute wirklich genau so, wie man sich das vorstellt. Die standen dann Schlange vor der Bank und so. Das war ganz schlimm damals. Stand auch das Militär da und auf der Straße. Das sind immer so Zeiten, wo es dann oftmals Militärputsche gibt.
Haben wir doch auch in der Finanzkrise in England.
Ja, gab es mal so. Aber typischerweise ist das eher anekdotisch, würde ich sagen. Also wie gesagt. Aber was eben wichtig ist, diese Runs können auch zum Beispiel, und das war eben 2007, 2008 der Fall in Amerika, zwischen den Banken und auch den Schattenbanken, den sogenannten Quasi-Bankinstitutionen, auch entstehen. Also wenn die eine Bank nicht mehr weiß, was eigentlich in den Büchern von anderen Banken steht, dann ihre Depositen nicht mehr verlängert oder ihre Investitionen abzieht, ja, oder ihre Investments, also ihr finanzielles Engagement abzieht und so weiter, und sich die Banken gegenseitig nicht mehr irgendwas leihen, dann hast du auch einen Zusammenbruch des sogenannten Interbank Markets. Und das heißt, diese Runs können in vielfältigen Versionen auftreten, nicht nur in diesem, sagen wir mal, sehr stilisierten, vielleicht für uns etwas archaisch anmutenden, dass alle da vom Geldautomaten in Schlangen stehen. Insofern bleibt die Einsicht eigentlich, ist eigentlich fundamentaler noch.
Aber Hauptsache, unsere Ersparnisse sind sicher.
In diesem Sinne.
Noch einen schönen Tag.
Schönen Dank fürs Gespräch. Danke Christian, danke Rüdiger.
Bis demnächst.
Tschüss. Und danke euch für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.